Hallo.
Oh, hat funktioniert. Moin.
Juhu. Trommelwirbel, Tusch, Szenenapplaus, Standing Ovations. Warum? Erstens, weil 300 Hertz, die 10. Folge, aufgenommen wird, jetzt gerade hier.
Mit Huckel.
Und Felix. Genau. Und nicht nur, dass sie aufgenommen wird, sondern das Wie ist auch entscheidend, denn nach der Freakshow ist jetzt auch 300 Hertz vollkommen verriepert.
Fast zeitgleich per Zufall.
Mit Ente plus 1 Schaltung, nein, N plus 1 Schaltung heißt das.
N minus 1, Skype N minus 1 Gedöns.
Das heißt, sogar Einspieler werden jetzt von beiden gehört, wirklich fantastische Weiterentwicklungen.
Das hat 10 Folgen gedauert, überleg mal.
Und jetzt hast du es vor allen Dingen gemacht, das finde ich ja das genau. Spektakuläre, weil ich habe ja so ein bisschen noch Bedenken, dieses Setup mir da reinzufahren, weil ich noch nicht ausprobiert habe, wie einfach es ist, das wieder umzuschalten, weil für mein Recording- und Mixing-Zeug, da hätte ich ja lieber die alte Oberfläche, lieber ja, sozusagen.
Ja, das glaube ich, also um es jetzt nochmal zu erklären, ich habe jetzt hier das tolle Reaper am Laufen mit der Ultraschall-Oberfläche vom Ralf Stockmann und habe mir da jetzt die ganzen Screencasts mal angeguckt und danach alles eingestellt und jetzt hier so ein 300-Hertz-Template zusammengeschustert mit so meinem Mikro, der Skype-Spur und einem Einspieler und habe mal gehofft, dass das jetzt funktioniert. Das ist jetzt so der erste Testlauf hier von der neuen Schaltung, wo wir jetzt endlich mal hier das Zeug spielen können. Aber ich glaube auch wirklich, dass das für Musik halt also nicht taugt. Das ist halt, wie er auch sagt, einfach reine Podcaster-Oberfläche zum Sprache aufnehmen.
Ja, das ist ja auch total super. Aber du hast jetzt noch nicht ausprobiert, ob man dann sozusagen irgendwo an einem Knopf wieder sagen kann, so, jetzt hätte ich gerne wieder das andere Template. Und
Nee, habe ich noch nicht.
Probier das mal aus bei Gelegenheit. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Dann
ja, kann ich mal machen. Ich bin da jetzt auch so entspannt an die Sache rangegangen, weil halt Reaper nicht so mein Default-Musik-Recording-Programm ist.
Aber es vielleicht bald wird.
Es vielleicht bald wird, ja. Bis jetzt hatten wir ja immer unser Studio One am Start und meistens nehme auch ich nicht auf, sondern unser Schlagzeuger, weil der so ein bisschen mehr Mixing- und Abmischzeugs-Erfahrung hat.
Okay, ja, dann soll der das halt machen, ne?
Ja, genau. Und deswegen dachte ich mir so, ach komm, jetzt haust du hier das Template rein. Ist egal, wie es danach aussieht. Hauptsache funktioniert.
Ja, naja gut, dann hast du jetzt halt die Aufnahmeleitung inne in Zukunft. Genau. Das ist ja auch vollkommen okay und im Skype, weil ich habe tatsächlich heute, hätte ich wieder mal so ein, zwei Sachen, die man vielleicht einspielen könnte, dann kann man das gleich so machen, dass ich dir den Link schicke und du das dann einspielen kannst.
Mit einfach mal so Link schicken und einspielen ist nicht, denn...
Ach so, dein Browser ist da noch nicht sozusagen drin.
Genau, also ich habe es jetzt halt so gemacht, dass ich den Einspieler in einem Programm drin habe, dem ich einen Kanal zuweisen kann. Aha. Und jetzt liegt halt hier diese Einspielerspur, die hat so ein Soundflower-Device.
Ja, das heißt, du hast einen Audio-Player, mit dem du Sachen abspielen kannst.
Genau, ich habe jetzt hier nebenbei noch das Ableton auf und benutze das quasi als Soundboard.
Okay, naja gut, vielleicht schaffen wir es ja für den Hörer unscheinbar, dass ich dir einen Link zuschicke im Skype, du das im Hintergrund runterlädst, ins Ableton ziehst und dann vorbereitest, während ich gerade vielleicht eine Redeschall habe zum Abspielen.
Das kann man mal versuchen, ja. Ich werde auch mal versuchen, das vielleicht noch hinzubekommen, dass man, egal was es gibt, einspielen kann.
Ja, aber
finde ich
jetzt,
ja selber auch ganz jetzt gut.
Aktuell brauchen wir es natürlich noch nicht. Also hier, ich glaube, der Vox Audio Player, den ich ja auch gerade statt iTunes benutze, der erlaubt es, glaube ich, das Audio-Device auszuwählen.
Oh.
Aber nicht den Kanal natürlich, ne? Also
ja, natürlich.
Das alte Problem.
Ja, naja, gut.
Ja. So.
Nee, ich freue mich einfach gerade so doll, dass das hier alles funktioniert, ohne dass ich wirklich ein Interface habe. Ich habe ja hier bloß mein kleines USB-Mikro. Und das ist ja jetzt wirklich alles hier so gebaut mit dieser Ultraschall-Software, dass ich letztendlich auch kein Interface wirklich brauche, sondern kann halt hier irgendwie kabellos Skype und einen Einspieler in meinen Reaper reinschütten.
Ja, das klingt schon auf jeden Fall ganz cool. Irgendwie, ich muss mich damit auch mal beschäftigen. Ich hatte bisher noch nicht die Zeit.
Ja, das siehst du, gut aufgeteilt.
Absolut.
Ja.
Ja, und was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir sind ja wieder ein paar Wochen vergangen seit der letzten Folge.
Ja, stimmt, ist wieder ein bisschen her. Ich war mal wieder beim Thomann.
Nein, wirklich. Oh Mann. Okay, das schieben wir aber am Ende oder irgendwo mittendrin. Oder ja, also ich meine, Thomann ist und bleibt ja gut, aber
Ja, nee, die Thomann-Erfahrung ist jetzt auch diesmal egal.
Okay, es geht eher darum, was du dir alles so angecheckt hast.
Ja, genau. So vorneweg, ich war vor einer ganzen Weile schon bei einer Jam-Session, die ziemlich cool war. Das war halt so ein, naja, ich weiß gar nicht, nach Silvester oder sowas war das, hat irgendwie der Mensch, bei dem wir damals mal im Studio unsere EP aufgenommen haben, irgendwie zu so einer großen Runde eingeladen, alle Leute, die er kennt, um mal ein bisschen zu musizieren, und hat halt auch selber die Technik gestellt. Und ich war mit ein paar Kumpels da und das sah schon ziemlich lustig aus, was da rumstand. Er kam ein bisschen später und ich dachte mir so, na mal gucken, was er für Gitarrenverstärker mitbringt. Ich wusste ja noch, was er für cooles Zeug da in seinem Kellerstudio hatte. Und dann kam er da an mit so zwei riesigen Rackkisten. Und ich dachte mir so, oh Gott, was hat er denn jetzt mit? Und klappte das halt irgendwie auf. Das obere Rack war halt einfach zwei Mesa Boogie Dual Rectifier Top-Teile drin.
Okay,
so eins
okay.
Gleich mal so, ach, warum, ich nehme gleich zwei, dann habe ich eins, falls eins kaputt geht.
Ja, macht ja Sinn.
Genau, die untere Hälfte klappte dann auf und da war nur Gerümpel drin, also so ein bisschen Verlängerungsschnuren und ein kleines Pedalboard. Ich dachte mir so, okay, und wie sieht's aus mit einer Box, wie sollen wir uns jetzt hören? Ja, habe ich da auch hinten drin, und kramte und holte dann so eine winzig kleine 1x12er Halle-Benton-Box von ganz hinten vor. Ich dachte mir so, gut, was willst du mit einer Halle-Benton-Box? Ja, nee, die musst du unbedingt mal ausprobieren. Die ist super geil, die hat einen richtigen Vintage 30 Speaker drin. Ich habe das auch hinten aufgeschraubt und habe nachgeguckt. Das ist original.
Ja, dann Speaker.
Dann stand da halt dieses übelst fette Rack mit diesen zwei Gitarrentop-Teilen drin und diesem Rümpelschrank unten drunter und dieser kleinen Mini-Halle-Benton-Box obendrauf, wo der Sound rausfiel. Das mal so für das Bild war ziemlich lustig.
Ja.
Also für so eine Jam-Session stand da dann noch einfach so mega gute Technik rum. Da stand dann noch so ein Ampeg-Verstärker und ein richtig gutes Schlagzeug. Und irgendwer hatte noch einen anderen Boogie-Amp mitgebracht und ach, das war Wahnsinn. Man kommt halt an ohne Erwartungen und auf einmal stehen da Vollröhren-Amps.
Für Boogie-Woogie.
Für Boogie-Woogie, genau. Und so diese Box war dann einer der Gründe, warum es mal wieder zum großen T gehen musste.
Aha. Ja, von der habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass die ganz gut sein soll. Aber ich würde natürlich sagen, baut euch die einfach selber.
Aber ich glaube, da kommst du auf den gleichen Preis.
Also ja, klar.
Die kleine Halle-Benton-Box, die kostet einen Huni.
Ja.
Ich meine, ich glaube, allein für den Speaker bezahlt man schon mehr, wenn man den neu kauft.
Ja, ich glaube, die kosten so 80, 90 Euro in dem Dreh, aber klar, ja, die machen da halt irgendwie das nochmal günstiger, aber wenn man es halt selber baut, dann hat man ja noch eine ganz andere Beziehung dazu.
Ist natürlich geiler, ja.
Nee, soll jeder machen, wie er will, also ihr könnt euch natürlich auch eine Halle-Benton-Box kaufen.
Nee, also ich war auch echt extrem begeistert von dem Ding, also die heißt Halle-Benton G112V, also Vintage. 1x12 gibt es auch in 2x12 und 4x12. Ist halt alles nicht teuer. Okay, steht halt Halle-Benton drauf und sieht jetzt nicht so hübsch aus wie irgendwas anderes. Aber Sound, Wahnsinn. Kann man nicht meckern. Und vor allem für den Preis, wer sich so einen kleinen Übungsamp für zu Hause kauft, so wie du es auch hast, hier so einen kleinen Orange oder einen Blackstar,
ja,
ist das so, glaube ich, das perfekte Ding dazu, wenn man halt das Top-Teil nehmen will. Das führt zum nächsten Test im Thomann, aber dazu später.
Aber die Halle-Benton ist eine geschlossene Box. Entnehme ich dann diese Ausführung?
Die ist geschlossen, ja.
Ja, aha, genau. Ja, ich stehe ja auch gerne mal so auf offene Boxen. Also
schraubst du halt die Kappe hinten auf.
Ja, die darf ja auch nicht ganz offen sein, ne? Also
ja, ja.
Üblicherweise so ein Drittel ist ja mal da dann geöffnet. Es gibt so einen Cabinet-Hersteller, den Namen habe ich schon wieder vergessen. Ah Gott, wie heißen die denn nochmal? Vielleicht finde ich das gleich, wenn ich nochmal google parallel. Auf jeden Fall haben die immer Gitarrenboxen, wo sozusagen dieses Drittel mit so Flügelmuttern oder so einfach rausnehmbar ist. Also bei Design sozusagen kann man da Cabrio aus seiner Box machen quasi.
Gut.
Zilla-Caps waren das, glaube ich. Kann das sein?
Kenne ich nicht.
Zilla Caps, ja, das sind wieder so, genau, zillacaps.com, ist schon hier in meiner History. Und das sind, glaube ich, so Engländer. Ich glaube, die habe ich halt kennengelernt durch wieder die änderten Jungs.
Aha.
Und die haben halt auch so in allen Farben und Formen ihre Boxen, aber die sind halt deutlich teurer auch. Und Aber ich glaube, die hatten dann immer so eine Rückseite, wo man irgendwie noch das ausbauen kann. Aber tendenziell kann man natürlich die Harley-Benton-Box hinten die Platte abschrauben, die zersägen und das Mittelteil auch rausnehmbar machen.
Genau, und dann kann man sich ja mit ein paar Flügelmuttern letztendlich auch selber so eine Konstruktion bauen, wie die Silla-Cabinets, dass man es dann wieder reinsetzen kann, wenn man es möchte.
Genau, genau.
Ich habe hier zu Hause meinen Vox AD 50 VT, dieses Hybrid-Dingens.
Ja.
Und da habe ich jetzt auch mal die Rückenplatte rausgeschraubt, weil mir das Ding letztens irgendwie um die Ohren geflogen ist. Das war auch irgendwie komisch. Da saß ich halt hier zu Hause und hatte mal wieder mein Brett aus dem Proberaum mit. Und just in dem Moment, wie ich auf das Hallpedal gedrückt habe, fing der Amp tierisch an zu pfeifen. Also wirklich so ein richtig ekliges Fiepen. Ich dachte mir so, Mist, jetzt ist hier dieser bescheuerte TC Electronics Hall kaputt. den du jetzt irgendwie erst vor ein paar Monaten gekauft hast und war schon völlig am Ausrasten und zog dann aber halt das Kabel aus dem Amp raus und das Ding flötete weiter. Also scheiße, jetzt ist hier der Übungs-Amp abgeraucht.
Ja.
Und dann war ich schon wieder komplett am Verzweifeln, weil ich ja eigentlich Kohle für eine neue Gitarre sparen wollte und mir jetzt aber noch unbedingt einen neuen Übungs-Amp kaufen muss. Und habe mir dann auch gleich den Blackstar zusammen mit dieser Harley-Benton-Box da schon mal auf den Wunschzettel geschrieben. Und dachte ich mir dann aber noch so, ach komm, jetzt rupfst du das Teil hier mal auseinander und guckst da mal rein, wie das so aussieht. Wenn er jetzt schon flöten ist, dann schaust du mal. Ich habe auch noch ein bisschen gelesen und irgendwie scheint das Problem schon mehrere Leute gehabt zu haben. Da muss wohl irgendwo irgendwas sich lose krackeln am Trafo oder sowas. Ich habe es nicht so richtig verstanden und wenn man da was festbiegt oder den Verstärker einfach bloß mal irgendwie auf die Fresse legt, dann geht's wohl wieder. Naja, und ich habe halt die Rückenplatte aufgeschraubt und dann das Verstärkermodul an sich rausgezogen, alles abgekabelt, geguckt. War das
natürlich schön vorsichtig, dass du nicht an irgendwelche Elkos oder so ranfährst, ne?
Genau, ja, klar.
Ja, das ist schon mal sehr gut, dass dir das klar ist. Auf jeden Fall sollte man das den Herrschaften da draußen nochmal und den Damenschaften auch sagen, dass bei den Röhrenverstärkern ist ja Hochspannung unterwegs und so. Und da sind auch so, ich weiß immer nicht, wie heißt das, Kondensatoren heißt das in Deutsch, Capacitors?
Das sind Kondensatoren, ja.
Genau, da sollte man dann auch vorsichtig sein, weil da unter Umständen noch so Fettspannung drauf sein, ist. Ja. Und da kann euch so ein kleines Fässchen auf der Platine, kann euch durch den Raum schleudern quasi, also ohne Scheiß. Gibt's auch Gruselgeschichten von Fernsehern, ja, damals die Röhrenfernseher, die wurden dann auch mal so aufgeschraubt, um da die guten Teile noch rauszuholen. Und wenn man dann mit dem Schraubenzieher an den falschen Topf gelangt ist, dann hat es einen auch an die Wand gepfeffert. Deswegen hier an dieser Stelle ein kurzer Hinweis der Warnung.
Vorsicht am Gerät.
Genau.
Ja, also am Vollröhrenverstärker würde ich jetzt auch nicht selber rumschrauben. Ich glaube, das traue ich mich nicht. Dazu habe ich auch zu wenig Ahnung, wie Strom funktioniert. Das ist ja jetzt bloß so ein Hybrid-Dingens hier, wo ich nicht mal weiß, ob jetzt die Röhre in der End- oder in der Vorstufe ist. Irgendwie sagt da sogar Vox, widerspricht sich da selber.
Naja, wahrscheinlich schon in der Vorstufe.
Wahrscheinlich Vorstufe, ja. Würde mich auch wundern, wenn nicht.
Ja.
Naja, jedenfalls schön aufgepasst und alles in der Hand gehabt und durchgeguckt und dachte mir so, ja, schön, sieht alles nett aus, hast sowieso keine Ahnung, baust wieder zusammen. Ja, wieder zusammengeschraubt, nichts dran gemacht, angeruppt, ging. Ich habe es halt einfach nicht verstanden.
Einmal kurz Staub von der richtigen Ecke gepustet.
Wahrscheinlich war es genau so. Naja, ich hatte dann aber keinen Bock, irgendwie diese Rückenplatte wieder anzuschrauben, weil da so 11-12 viele Schrauben drin sind. Habe ich es einfach mal abgelassen und dachte mir so, ach, probier's das mal aus. Naja, und klang ganz nett. Jetzt hat der Verstärker halt keine Rückenplatte mehr und der Speaker kann in den Raum reinpusten.
Auch von hinten.
Auch von hinten.
Ja, ich finde das ja immer ganz schön, wenn da so hinten noch so ein bisschen Wärme rausschweben kann.
Ja, also ich stelle da jetzt nicht so einen Unterschied fest, dass ich mir denke, oh, das klingt jetzt viel besser, aber es ist halt anders und
füllt halt den Raum so ein bisschen anders aus, finde ich. Also ja, ich meine, der Klang des Lautsprechers selbst, der soll sich dann wahrscheinlich auch nochmal ändern. Aber für mich ist eigentlich so dieses, so die tieferen Frequenzen, die so hintenrum rauskommen bei dem Lautsprecher, die dann schön von den Wänden noch reflektieren, die machen das irgendwie alles so ein bisschen voller.
Ja gut, du hast ja auch einen guten Amp. Ich spiele ja eher so einen Marshall-typischeren Sound und der Vox ist ja nur echt nicht so der coolste. Also da ist nichts, was mit wunderschönen Frequenzen von den Wänden reflektiert, sondern ich freue mich halt, wenn es nicht komplett scheiße klingt.
Ah ja, okay.
Ja, dann kann ich ja das Thomann-Dingens jetzt doch schon mal anreißen.
Mach mal.
Aufgrund vom Übungsamp. Da dachte ich mir dann so, na gut, was würdest du dir jetzt kaufen, wenn du einen neuen Amp für zu Hause brauchst? Und da hatte ich jetzt auch noch dieses kleine Blackstar HT-Top-Teil hier auf dem Zettel.
Ja.
Und dachte mir so, na gut, das musst du jetzt mal ausprobieren und habe mir mal den HT5 dort angeschaut, auch mit dieser Harley Benton-Box, aber die 212er. Und
die Reverb-Variante wahrscheinlich.
Genau, der HT5R war das, den ich da hatte. Und ich bin extremst begeistert. Das ist wirklich der Wahnsinn. Dieses kleine Teil für nicht viel Geld ist so schön simpel gemacht und klingt so gut. Also jeder, der gerade irgendwie einen Übungsamp braucht, kauft den. Sofort. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das Teil hat zwei Kanäle. Ein Clean und ein irgendwie Crunch. Und dieser Clean-Kanal, der ist allein schon heftig gut genug. Der hat ein Volume- und einen Gain-Regler. Und wenn man halt den Gain so auf einem Viertel lässt und Volume gut aufreißt, dann hat man halt so wirklich schön, schön clean. Klingt auch wirklich so ein bisschen Fender-mäßig. Und wenn man halt aber beides...
Naja.
Ja. Ist natürlich nicht so schön clean wie ein Marshall. Nee, aber wenn man halt beide Regler mal so voll auf Kante fährt, dann kommt da ein Sound raus wie aus einem JTM 45 und das hat mich extrem begeistert, weil das halt mal so ein Zerrcharakter ist, der ist halt super gut und super dynamisch und flexibel, aber halt mit dieser 5 Watt Variante ist das mal in Lautstärken erreichbar, die einen nicht gleich umfallen lassen, wenn man sich mal vor die Box stellt, aus Versehen.
Ja, also das heißt, du könntest da neben Testraum das Ding voll aufreißen, hast dann irgendwie eine 2x12er Box gehabt. Das heißt, die hat ja dann schon mal wahrscheinlich einiges an Leistung gefressen mit dann zwei Lautsprechern dran.
Ja.
Wobei, ich weiß gar nicht, macht das einen Unterschied? Egal. Auf jeden Fall, und du hattest keinen Ohrschutz drin und hast die auf Anschlag gedreht und es war alles gut. Und war das auch noch genug, um jetzt zum Beispiel im Proberaum damit auch noch durchzukommen?
Ja, also ich denke, dass diese 5 Watt da, wenn man die halt wirklich völlig aufreißt, dass es immer noch genug Saft bietet, um sich dagegen ein Schlagzeug oder bei kleineren Gigs auch durchzusetzen. Deswegen ist jetzt für mich dieses Blackstar Top-Teil auch sehr interessant, weil man halt dann vielleicht mit irgendwelchen Coverband-Geschichten doch mal eher kleinere Gigs spielt, wo halt einfach mein großes 4-12er-Monster letztendlich nicht mal auf die Bühne passen würde. Ja. So, ich meine, ich kann ja den Marshall, den kann ich ja auch gut leise spielen. Der klingt nicht schlecht, wenn ich den Master gut runterregle. Den hatte ich auch eine Zeit lang hier zu Hause zu stehen. Bloß ist es halt oft ein Platzproblem. Und wenn man sich dann halt so eine 2- oder 1-12er kauft, die vielleicht sogar hochkant hinstellt, dann mit so einem Mini-Top-Teil drauf und da aber immer noch genug Sound rauskommt, dass man sich da gut durchsetzen kann, hat man halt nur die Hälfte an Platz mit einem immer noch genauso geilen Sound. Also dieses kleine Top-Teil, das hat mich echt extrem geflasht. Da bin ich, das will ich haben.
Ja, ich habe ja, den hatte ich auch schon auf dem Zettel, beziehungsweise habe ich den auch immer noch auf dem Zettel. Und an dieser Stelle können wir ja mal noch erwähnen, fällt mir gerade nämlich ein, dass einer der Hörer gefragt hat, ob wir auch so Amazon-Wishlists hätten und so weiter. Und dann meinte ich, naja, wir haben wahrscheinlich eher Thomann-Wishlists. Die verlinken wir jetzt auch mal einfach in diesem Contribution-Part, also da, wo irgendwie jetzt wir uns einzeln auflisten können mit den Flatter-Buttons und so. Und dann packen wir auch noch die Wishlist rein. Da könnt ihr auch mal sehen, nach welchem Gear wir die ganze Zeit noch lechzen. Also nicht unbedingt jetzt, dass ihr uns jetzt beschenken müsst, sondern eher, falls ihr mal wissen wollt, was wir gerade uns so auf den Wunschzettel noch alles geschrieben haben, könnt ihr da mal reinschauen. Und da habe ich, glaube ich, auch den HT1 und den HT5 habe ich damit drauf. Und letztens im Proberaum, also in den Noisy Rooms, da habe ich sogar einen HT40 gespielt. Und den fand ich, also eigentlich bin ich nicht so ein großer Blackstar-Fan. Also diese großen 50 oder 100 Watt Top-Teile, diese Full-Size Heads sozusagen, die finde ich meistens vom Sound irgendwie nicht so geil. Also vielleicht liegt es daran, dass ich die nicht ordentlich einstellen kann, aber ich denke mir jedes Mal so, ja, ist okay, aber irgendwie, ja, ist nicht
ging
so meins.
Ging mir bis jetzt wirklich auch immer so.
Ja, und den HT40, da war ich eigentlich, da bin ich auch so rangegangen, okay, jetzt gibt's das halt nochmal ein kleiner, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so special, aber da muss ich sagen, da war ich echt sehr positiv überrascht. Den fand ich eigentlich ganz gut und Dann dachte ich mir, okay, guckst du mal, was der so kostet, und war auch ganz schön überrascht, dass der so in der gleichen Liga spielt wie der Hot Rod. Also auch so 600, 700 Euro, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Und das ist ja dann schon ganz ordentlich.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob der HT1 so viel Sinn machen würde, denn ich glaube auch den HT1, den dreht man zu Hause nicht komplett auf. Und der HT5 hat halt den Vorteil, dass man den halt zu Hause gut leise spielen kann. Das klingt immer noch schön. Und der dann halt aber für den Proberaum auch mal noch zur Not genug Pfund bietet.
Hm. Ja, genau. Ich habe ja, bei uns ist jetzt ja bei White Volcano, unserer awesome Band, wir haben jetzt ja einen Proberaum tatsächlich gefunden.
Nee.
Ja, ja, doch, doch. Es ist so weit gekommen. Und jetzt ist natürlich die Sache, klar, da werde ich jetzt meinen Hot Rod halt reinstellen, ne? Dann habe ich keinen Amp zu Hause, außer den Micro Terror. Aber der Micro Terror, der kann halt eine Sache gut, und das ist halt so dieser British Crunch Zerre Sound, halt Orange Style. Also wenn man den halt haben will, dann kann man den aus diesem Micro Terror zu jeder Tages- und Nachtzeit in jeder Lautstärke auch haben. Aber wie ihr ja alle wisst, stehe ich ja auch noch auf so diese Clean Sounds, und da ist halt nicht so geil. Und jetzt bin ich halt auch schon so ein bisschen die ganze Zeit wieder so auf Suche gewesen, was gibt's denn noch so für Verstärker? Also zum Beispiel vielleicht der Blackstar HT Studio 20 oder 5 für zu Hause. Das wären halt so Kandidaten. Und dann haben ja irgendwie die Enderton-Jungs letztens so ein Review gemacht von einem Amp. Da lief mir auch der Speichel so aus beiden Mundwinkeln gleichzeitig auf die Tischplatte und bildete einen temporären See.
Aha, der da wäre?
Der Mesa Boogie Rectoverb 25.
Ah, okay.
Hast du den Review auch gesehen?
Nee, habe ich nicht, aber ich kenne den Verstärker.
Na, der ist jetzt ja neu, ne? Also es gab vorher schon einen Rectoverb oder sowas.
Mhm.
Und der ist jetzt aber nochmal eine neue Auflage. Und der klingt clean, einfach genauso, wie ich das gerne mag und wie man es dann eben von den Fender-Jungs auch kennt. Und im Gegensatz zu den Fender-Jungs können die halt auch die Zerre ordentlich.
Richtig.
Und ja, dieser Dual-Rectifier, den fand ich ja, den habe ich ja immer ignoriert, wegen dieser komischen Trittplatte, die so nach Metal-Amp aussehen lässt. Obwohl
der letztendlich ein krasser Metal-Amp.
Ja, kann er, aber der hat auch einen super geilen Clean, also Sound. Da kann man absolut nicht meckern. Der ist wirklich phänomenal. Wenn man sich einmal da ranstellt und mal auf Clean schaltet, ganz großes Kino.
Mhm.
Also das können die schon wirklich gut. Und ja, dieser Rectoverb 25, 25 Watt, den man auch, glaube ich, nochmal runterschalten kann, auch obwohl der da gar nicht richtig leiser wird, sagen wir mal. Aber der klang halt einfach spektakulär gut. Habe ich geguckt, was kostet der beim Thomann? 1600 Euro, die Kombo. Ich glaube, der hätte...
Das geht ja für Boogie-Verhältnisse fast noch.
Ja, und dann dachte ich mir aber... echt? Und dann habe ich so die Review-Kommentare auch gelesen unter dem Video. Und dann haben halt so ganz viele Leute sich über den Preis aufgeregt und meinten, ja, ist ja hier irgendwie Apple, ja, irgendwie so teuer in Europa, und die Preise, also
eins. Stimmt, die sind in Amiland gar nicht so teuer, ne?
Die sind, genau, und dann in Amiland sind die fast die Hälfte.
What?
Ohne Scheiß. Also ich guck mal gerade hier auf der Mesa Boogie Seite, da gibt's nämlich hier den, da gibt's ja diesen Hollywood Store oder sowas, wo man irgendwie auch Preise online klicken kann. Gucken wir mal, lalalala, wo sind eure Amplifiers? Ich glaube, der Rectoverb war echt sehr viel billiger. Okay, Mann, hier sind ja tausend, also Webseiten können sie leider nicht, muss man sagen.
Die ist abartig.
Rectifier Designs, okay. Also der Rectoverb Head 25 kostet $1,099. Das würde einem Europreis entsprechen von 1099, 792 Euro. Das heißt, der wäre tendenziell, sagen wir mal, da kommen noch Steuern drauf, ja. Kann es schon sein. Aber der wäre in der gleichen Preisliga wie ein Fender Hot Rod oder so ein Blues Deluxe oder so. Also so um die...
Also normal bezahlbar letztendlich.
800, 900 Euro oder sowas, ne? Und jetzt kostet der halt, der Head, können wir auch nochmal kurz gucken hier beim Thomann, kostet glaube ich 1499. Also einfach mal so 500 Euro mehr. Und das ist halt schon echt ein Downer, ne? Wenn du weißt, den kriegt man eigentlich günstiger und die Amis checken einfach nicht ihren Vertriebsweg ordentlich und die raffen es nicht, gleich ein Netzteil einzubauen, was für beide Spannungswelten funktioniert und so weiter und so fort.
Meinst du, daran liegt es?
Naja, also wenn du dir den Mesa Boogie jetzt da holen würdest und mit rüberbringen müsstest, dann müsstest du ja wahrscheinlich einmal Steuern zahlen, Zoll müsstest du zahlen und du müsstest dir halt ein anderes Netzteil einbauen oder einen Spannungswandler besorgen.
Ja.
Also ich meine, das macht schon ein bisschen Overhead, aber nicht 500 Euro, würde ich sagen.
Ja.
Und, oh Gott, das ist krass. Ich meine, na gut, die machen halt alles in den USA, Fender oder so, da kommen halt die Hot Rods wahrscheinlich aus Fabriken aus Asien. Und da sind halt auch Netzteile dabei. Ich weiß gar nicht, ob beim Fender das eigentlich so ist, aber auf jeden Fall kriegen die Asiaten das so mit dem Distributionsweg einfach alles so ein bisschen günstiger und schneller und direkter scheinbar hin. Und dann sind halt die Amps nicht so viel teurer. Wobei, jetzt könnte man mal gucken, was kostet denn so ein Hot Rod in Amerika? Vielleicht ist da auch 500 Euro Unterschied. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Dann würde der nur noch 200 Dollar oder sowas kosten. Oder Euro. Ja, aber das hat mich jetzt so ein bisschen...
Das ist ärgerlich.
Ja, jetzt bin ich halt immer überlegen, entweder ich kaufe mir einfach noch einen Hot Rod, weil im Prinzip bin ich ja ganz glücklich mit dem, oder ich spare ganz tapfer und eisern eine ganze Weile und kaufe mir dann trotzdem einfach den Rectoverb, oder ich kaufe mir halt so einen Blackstar 20, also für zu Hause einfach den diesen 20 Watt Head oder den 5 Watt Head, mal gucken.
Der geht ja sowohl als auch eigentlich.
Ja.
Kannst ja im Proberaum spielen oder zu Hause, wie du denn lustig bist.
Ja. Naja, aber da wir jetzt für den Proberaum erstmal noch andere Investitionen zu tätigen haben, muss das eh wahrscheinlich alles erstmal ein bisschen warten. Wir müssen jetzt erstmal noch fürs Drumkit, wir kriegen zwar eins, aber wir müssen uns eine Snare und Cymbals und eine Fußmaschine noch besorgen und Kautionen bezahlen und den ganzen Krempel. Na, da kommt ja erstmal wieder ordentlicher Batzen Geld dafür zusammen. Naja, hat noch ein bisschen Zeit, aber ich bin so latent auch am Schauen. Wenn die Hörer noch irgendwelche tollen Tipps haben, Fender Clean Sound, ordentliche Zerre, Preisbereich so 800, 900 Euro, her damit.
Ja, also Boogie ist mir halt auch immer so das Erste, was mir einfällt, wenn man auf Fender Clean steht, aber trotzdem irgendwie Zerre haben möchte. Sonst wird es halt immer schwierig.
Ja, in Amerika, da gibt es schon, also die haben ja alle so ein bisschen diesen Clean Sound raus und da gibt es ja schon so einige Hersteller, die es hier eher selten zu kaufen gibt, zum Beispiel Dr. Z Amps, ja. Ne, die sind ja auch immer so
Fuchs.
Genau. Ja, es gibt da so einige, aber die kriegst du halt hier nicht und wenn dann zu irgendwie total absurden Preisen.
Ja, das ist sowieso immer das Schlimme. Also alle, die mir in dieser Kombi immer einfallen von wegen Fender Clean und geile Zerre, die kosten halt auch irgendwie gleich immer so 2 Scheine. Das ist dann...
Große Scheine.
Große Scheine, ja. Das ist dann auch immer so ein bisschen blöd, aber ach, zum Glück stehe ich auf Marshall. Marshall ist billig.
Marshall. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann es in Blackstar-Form kauft. Wobei, du meinst also auch, die großen Heads, die gefallen dir gar nicht.
Also ja, so war es bis jetzt halt immer, dass wenn ich mal so die Größen 50 und 100 Watt Teile gespielt habe, also ich weiß jetzt auch immer nicht, welche das genau dann waren, dann, ach, ich weiß nicht, war mir das immer so ein bisschen zu grisselig und weiß nicht, so, die hatten so ein ekliges Höhenbild, fand ich immer, das war so ein bisschen nervig. Ich kann es nicht so richtig beschreiben, auf jeden Fall dachte ich mir immer so, okay, es will ein Marshall sein, aber ist es nicht.
Ja.
Und jetzt, als ich halt diesen kleinen HT5 da gehört habe, da ging mir so echt das Herz auf. Und ich dachte mir so, oh, ein spielbarer Plexi, das ist ja der Wahnsinn. Ich habe dann auch daneben nochmal den richtigen Plexi, also hier diese 30 Watt JTM45-Dingens, nochmal aufgerissen. Es ist halt noch aushaltbar, es ist jetzt noch nicht so, dass es wehtut, aber das ist halt für einen Proberaum oder für alle Bühnen, die man so als kleine Band bespielt, halt völlig oben drüber. Also
ja.
Jeder Tontechniker wirft einen dann sofort raus. Das geht gar nicht. Und mit diesem HT5 kriegt man das halt so ansatzweise hin und fügt sich noch trotzdem ganz gut ein. Also das ist ein cooles Teil.
Ja. Jojo, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, Verstärker.
Was mir bis jetzt an den Boogie-Amps immer aufgefallen ist, also immer wenn ich so ein Mesa-Boogie-Verstärker spiele, freue ich mich die erste halbe Stunde übelst, weil ich mir denke so, oh, geiler Imp, oh, cool, Clean Sound und Kanzerre und ah. Aber wenn ich dann halt mal so eine halbe Stunde mit dem Ding spiele, denke ich immer so, huch, habe ich jetzt den Speaker kaputt gemacht oder was ist jetzt los, warum klingt denn das so scheiße? Weil ich dann halt irgendwie doch wieder in meiner Marshall-Welt gefangen bin und die Zerre ist halt doch eine andere. Ja. Und gerade wenn ich dann noch irgendwie meinen Booster davor kleben habe und dann noch aufs Wawa trete, denke ich mir immer so, wenn ich dann mal wieder bewusst hinhöre, so zwischen ein paar Songs und irgendwie kurz rumdüdele, so, was ist jetzt? Habe ich was kaputt gemacht? Oh Gott, was ist nun los? Weil es dann halt genau wieder für meine Ohren dieses gleiche Gematsche und Gekotze rauskommt, wie wenn ich versuche, aus einem Fender-Amp irgendwie einen anständigen Braten rauszukitzeln. Hm. Es ist... Ja, nee, ich bleib beim Marshall.
Ja, ja, ist ja auch okay. Kann man ja machen. Also, genau. Ja, früher oder später, wie gesagt, werde ich ja eh alle Verstärkersorten mal hier an meiner Wohnzimmerwand auftürmen. Ja. Oder im neuen Proberaum, wie auch immer. Ja, da kann man das ja erstmal so, die Verstärker erstmal da in ihre Ecke lassen, oder?
Vorerst ja.
Wir werden sicherlich auf den einen oder anderen nochmal zurückkommen.
Ja, bestimmt. Diese Wunschliste, die wir vorhin jetzt schon angesprochen hatten, das war ja ein... ich habe meine dann auch mal zusammengestellt. Dachte mir so, ach, du haust aus Spaß jetzt mal alles drauf, was du irgendwie einen Ansatz je haben wolltest oder irgendwie noch haben wollen wirst. Und das Ding hat jetzt irgendwie einen Wert von... Ach Gott, wo steht denn das hier?
Unten.
Nee, irgendwie nicht mehr.
Bei mir.
Also vor kurzem stand noch irgendwie da, wie groß also jetzt dieser... Also
bei mir steht unten, wenn ich da irgendwie auf der Hauptseite Kundencenter, nee, da so auf Merkliste klicke, dann steht da unten dran 8.329 Euro bei mir gerade.
Ich hatte gerade, jetzt mit Refresh geht, bei mir sind es 22.977,05 Euro.
Ja, du hast also wirklich alles, was gut und teuer ist, draufgeschrieben.
Ja, alles, was ich haben will.
Okay, verstehe.
Nicht mal irgendwie 1000 unnütze Dinge, sondern einfach so, ach, gute Strat, gute Les Paul, gute Zwölfseiter, paar Marshall-Top-Teile, paar Boxen, paar Kabel, Stromversorgung, Mikrofone kann man auch immer gebrauchen, auch mal noch ein Fender-Amp, ein Bass, gute Kopfhörer, ein Interface und lauter solche Geschichten. Und
was man halt so braucht, ne?
Was man halt so braucht, genau. Und sind es halt irgendwie 23.000 Euro. Ja, es sind jetzt aber auch bloß ist ein bisschen geschrumpft, weil der Roland Jazz Chorus irgendwie nicht mehr verfügbar ist. Der war auch noch mit drauf für ein Tausi.
Stimmt, den habe ich letztens da auch schon bei dir gesehen.
Ja, es ist schlimm.
Naja, ihr könnt euch das alles dann nochmal in Ruhe zu Gemüte führen, wenn ihr Inspiration für eure eigene Wunschliste braucht und für Richtig. Die nächsten Geburtstage und Weihnachten und so weiter und so fort.
Das sind Sachen, die sich Gitarristen wünschen.
Ja, also, ach ja, das ist mit diesem Gear, da kann man auch wirklich, das...
Es hört nicht auf.
Es hört nicht auf, ne?
Niemals.
Du hattest ja hier irgendwie auch auf diese Themenliste nochmal dieses eine Thema mit diesen Effektgeräten oder so mal raufgeschrieben.
Ja.
War das noch übrig, weil jetzt ist es nicht mehr da, oder?
Ich habe es einfach bloß ein Stückchen weiter runtergesetzt, weil ich mir so dachte, okay, erstmal vielleicht so die wichtigen Sachen und das noch so als Goodie.
Ja, aber zum Beispiel bei den Effektpedalen ist das halt dann auch so, ne? Man kommt halt auch ganz schnell in so einen Kreislauf rein, wo man dann irgendwie sich noch so Pedale besorgt, die man dann eigentlich gar nicht so richtig braucht.
Ja, Hallpedal.
ich muss ja eigentlich von mir sagen, Selbstlob stinkt, aber... Ich habe es eigentlich ganz gut getroffen. Also die einzigen Pedale, die jetzt öfters in der Ecke liegen, sind mein Kompressor und meine Loopstation.
Mhm.
Weil ich die Loopstation, also wenn ich jetzt doch zu Hause irgendwie ein bisschen rummache, dann nehme ich doch die coolen Drumloops, die ich mir mal von Betamonkey gekauft habe.
Ja, okay, die taugen dann wahrscheinlich auch ein Stückchen mehr und, als dieses Boss-Gelöte da drin.
Genau, und mache das dann halt im Reaper sozusagen und jam dann da drüber und das klingt irgendwie einfach schöner. Und den Kompressor, das war halt Quatsch, den brauche ich gar nicht. Also für das, was ich spiele, brauche ich keinen Kompressor.
Kompressor ist auch, braucht man nicht.
Ja, na doch, also es gibt schon Situationen, wo man...
Wofür hast du den genommen? Clean Sounds.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wofür ich den mir eigentlich gekauft habe, um ganz ehrlich zu sein.
Also ich wüsste nicht, wofür ich einen Kompressor bräuchte, außer um solche synthartigen, ganz klippigen Clean Sounds zu spielen.
Ja, sowas wie Funk und so, da braucht man das halt, ne?
Ja,
ist nicht meins. Ja, also wie gesagt, das sind so die einzigen beiden. Aber zum Beispiel mein Fass, den spiele ich jetzt mehr und mehr. Mit dem bin ich jetzt so richtig warm geworden.
Das ist auch ein super cooles Teil.
Ja, doch, doch. Also das haben wir auch die ganze Zeit gesagt. Und irgendwie zwischendurch fehlten mir immer so ein bisschen die Anwendungsfälle. Aber jetzt habe ich ihn doch
die immer muss man mal sich, die muss man sich schaffen.
Ja, und ich habe letztens, kleiner Themensprung oder neue Klammer auf.
Ja, letztens, ich vergesse sowieso schon die ganze Zeit, die Marker zu setzen. Also ich muss das wieder händisch machen, weil ich hier auch mein Interface ein bisschen komisch gedingst habe.
Okay. letztens kam ein neues Album raus von einer meiner absoluten Lieblingsbands der modernen Zeit. Mhm. Die Band heißt Sleepy Sun. Und die haben jetzt, glaube ich, ihr viertes Album rausgebracht. Und die ersten zwei, die sind absolut grandios, absolut empfehlenswert. Das dritte war so, okay, lassen sie jetzt langsam nach, keine Ahnung. Also es ist ganz nett, aber es ist nicht so genial, sag ich mal. Mhm. Und jetzt das neue, das heißt Maui Tears, wenn ich mich recht entsinne. Yes. Das ist Trommelfellmassage, dass das Glück in 16-Bit 44,1 Kilohertz gegossen. ohne Scheiß, also das ist mega gut produziert, also aufgenommen, alles kristallklar, das Schlagzeug klingt phänomenal gut. Also wenn wir mal mit White Volcano so einen Sound hinkriegen, also von der Qualität einfach her, so eine Aufnahme, also dann wäre ich, glaube ich, zufrieden. Das ist wirklich unfassbar, was die da so als Indie-Band für ein Klangwerk einfach dahinstellen. Und bei denen ist es halt zum Beispiel so, die spielen sehr selten Rhythmusgitarre. Also die spielen auch so Psychedelic Rock. Und was die halt machen, die lassen so ganz oft so lange, fuzzige, also super sustainende Sounds in der Luft stehen. Und spielen so miau, 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 weißt schon, so irgendwie so ganz
so Black Rebel-Style.
Ja, und halt so auch fuzzig und so weiter, ne? Und dann hat mich dieses Album, das habe ich rauf und runter gehört die letzten Tage und Wochen, da habe ich halt auch so zu Hause gesessen und dachte mir, okay, jetzt drehst du mal den Fuzzmaster so ein bisschen mehr nach rechts, damit der halt aussustained. Mhm. Hab noch meinen OD-11 dahinter geklemmt, um noch ein bisschen den Klang so zu shapen. Den benutze ich sozusagen dann manchmal als TC-Spark-Booster-Ersatz, ja. Weil der halt auch so Bass und Treble regeln kann, ja. Ne? Und auch ein bisschen Drive noch macht. Und dann habe ich halt so versucht, so auf diesen Sleepy Sun Sound zu kommen. Das ist mir zwar nur in Teilen gelungen, aber dann habe ich halt so gemerkt, Alter, der Fass, der macht schon auch geile Töne. Und seitdem, Klammer zu, spiele ich sozusagen bei Proben und so jetzt auch immer öfter mit dem Fass rum. Und das war auf jeden Fall dann doch letztendlich ein guter Kauf. Ich habe nämlich zwischendurch schon gedacht, scheiße, bin ich der Gadgetritis verfallen und habe mir diesen Fass gekauft. Der war ja auch nicht billig.
Ja.
Und spielst ihn eigentlich so gut wie nie. Aber jetzt bin ich doch rehabilitiert.
Ja, ich muss bei mir auch vom Glück sagen, dass eigentlich keins meiner Pedale rumliegt. Also ich benutze wirklich alle.
Ja. Dann sind wir eigentlich gar nicht so schlimm, wie es immer klingt hier in der Sendung.
Irgendwie mit Pedalen habe ich es auch irgendwie gar nicht mehr so. Das war mal so eine Zeit, als ich mir halt irgendwie so ein zweites neues Brett zusammengebaut habe. Ich habe so jeden Monat irgendwie Kohle für ein neues Pedal rausgehauen und sonst sowas. Bloß das ist jetzt soweit fertig. Da ist jetzt gerade die Stromversorgung für unterwegs. Und seitdem sind so Pedale kaufen, so brauche ich nicht, hab alles, was ich will, es klingt so, wie ich es will, also jetzt muss da irgendwie nur eine Kiste drum und dann ist gut.
Ja.
Daher bin ich da irgendwie völlig zufrieden und kann mich jetzt wieder auf Amps und Gitarren konzentrieren.
eine Sache muss ich gleich noch sagen, sonst ist es dann hintenher wieder zu unpassend, weil wir jetzt gerade von diesem Sleepy Sun Album sprechen. Was ich noch sagen möchte da ist, dass die das extrem cool gemacht haben. Die haben einen Presale für ihr Album gemacht. Das heißt, du konntest so Vinyl, CD und so vorbestellen. Und ich habe mir eine Schallplatte von denen jetzt bestellt. Die ist jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen wurde die losgeschickt. Aber das Coole war erstens, du kaufst es auf deren Webseite. Das heißt, die kriegen im Prinzip das ganze Geld.
Das ist cool.
Zweitens, wenn du die Scheibe oder so gekauft hast, dann hast du sofort instantan Download bekommen, und zwar WAV-Files, also lossless, ohne DRM, ohne Watermark, sondern einfach so hier, bang, hast du einen Zip mit unserer Musik. Und das, da habe ich doch echt sehr gerne mal wieder Geld ausgegeben. Nicht nur, weil es cool klang oder ein cooles Album ist, sondern eben auch so, weil die das schon richtig machen. Haben wir ja auch schon alles mal so ein bisschen besprochen in der Sendung.
Eine Band, die es verstanden hat.
Ja, die offensichtlich auch die richtigen Drogen genommen hat schon, weil sonst könnten sie nicht die geile Musik machen, die sie da machen. Und die kommen, nächster Kulturhinweis diesbezüglich, die spielen im April in Leipzig.
Aha.
Und ich werde nach Leipzig fahren, weil in Berlin spielen sie nur beim Desert Fest, was so ein, so Stoner Rock, Hard Rock, also da spielen alle möglichen Bands, 2-3 Tage lang in Berlin. Und Sleepy Sun spielt halt auch da, aber ich will die lieber in einem kleinen Club sehen.
Wo spielen die?
Wo spielen die? Das ist eine gute Frage. Lass mich kurz gucken. Liebes Internet, wo spielt Sleepy Sun?
Sleepy Sun irgendwie Eventim oder sowas. Jetzt gucken wir hier schon wieder Internet. Das ist doch... weiß nicht. Also dir steht ein Schlafplatz zur Verfügung, wenn du möchtest.
Sehr gut.
Sleepy Sun Tour.
Ja, wo finde ich denn das jetzt hier? Eventim, meinst du?
Ticketmaster.
Gucken wir mal da. Weil hier bei Coca 36 sehe ich gerade, da gibt es ja nur Berlin-Tickets. Sleepy Sun. Da steht
Seattle,
nur
Vancouver, Victoria, Fargo. Ah,
Mann, wo habe ich denn das gesehen?
Sleepy Sun Leipzig.
Ich gehe jetzt auf die Webseite von denen. Und klick auf Tour.
Ach Gott, das langweilt jetzt alle gerade zu Tode. Komm, ist Folge 10. Jetzt ist auch egal.
UT Konnewitz.
Aha. Ja.
Ist gut?
Viertelstunde weg von mir.
23. April. Ich gehe hin.
Die sind cool, sagst du.
Ist der Club cool?
Ja.
Dann wird das Konzert sehr cool. Also wer mich persönlich beim Musikgenuss erleben will, der kann da auch hinkommen. Wie gesagt, nochmal 23. April, Sleepy Sun. Ich kann das nur jedem empfehlen, der so ein bisschen so eine Spur auf so Psychedelic Rock oder sowas steht. Und ihr könnt euch ja auch, auf YouTube gibt es ein paar Videos jetzt zu den neuesten Songs. Schaut euch das mal an und geht da hin. Und dann seht ihr den Felix und den mich vielleicht.
Na, dann komme ich da wahrscheinlich mit.
Cool.
Aber Tickets gibt's noch nicht.
Ja, ich sehe es auch gerade hier nicht, ne? Irgendwie.
Also es gibt hier einen, hier kannst du Tickets kaufen, aber da ist noch nichts drin. Da stehen bloß hier alle. Ansonsten stehen bloß die US-Termine drin. Ja. Nee, es stehen bloß die US-Termine drin.
vielleicht dauern. Ist UT Konnewitz irgendwie so ein totales... Vielleicht machen die das alles selber.
Na, ich gucke jetzt gerade hier beim Musikexpress. Ich weiß nicht, ob... Ich gucke mal auf der Seite vom...
Finden wir auch UT. Noch raus irgendwie ansonsten, ne?
Genau.
Also ich habe auch noch keine Tickets. Also wir sollten die Sendung auf jeden Fall erst veröffentlichen, wenn wir Tickets haben, damit es keiner irgendwie...
selbst wenn nicht, dann gehen wir halt irgendwie dahin und trinken ein oder sowas.
Ja, ich habe mit denen tatsächlich auch, als die das letzte Mal in Berlin gespielt haben, da haben wir uns auch mit denen so ein bisschen unterhalten und geschnackt und die sind auf jeden Fall auch sehr sympathische Kerlchen.
Na bitte. Also Sleepy Sun Konzert 23.04. in Leipzig.
Leipzig.
In UT Konnewitz.
Moment, jetzt sehe ich ja hier gerade noch mehr Dinge.
Was siehst du denn noch?
Hä? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet?
Jetzt hat er die heilige Sleepy Sun entdeckt, oder wie?
Nee, das muss von einem vorherigen Jahr sein. Hier steht nämlich auch, dass die... das ist von 2013. Alles klar. Gut, ja. Kulturhinweis fertig. Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu.
Der 23. ist übrigens ein Mittwoch.
Ja, da muss ich schon einen Tag Urlaub nehmen dann.
Das ist der Mittwoch nach Ostermontag.
Ach so.
Aha. Ja.
Der Mittwoch nach Ostermontag. Egal.
Also der 21. ist Ostermontag.
Okay. Ja, irgendwie kriege ich das schon. Ich habe auf jeden Fall ein paar Urlaubstage mehr dieses Jahr noch vom letzten Jahr mitgeschleift. Da kann ich auch mal das für solche Gelegenheiten nutzen.
Dann schreibe ich das jetzt hier gleich schon mal was rein, dass da was reinkommt.
Super.
Und dann läuft es.
Herrlich.
Gut.
Ja, was wollen wir als nächstes mal anschneiden hier auf der Thementorte?
So eine voll unspektakuläre 10. Folge irgendwie.
Nö, oder? Wieso denn? Das läuft doch gut. Also ich stehe hier voll im Saft und wir haben doch jetzt schon einiges abgehandelt und die Themenliste ist noch knackevoll.
Hier Konzert, ich war vor ein paar Tagen in Berlin bei Steel Panther.
Ah ja.
Das war der Wahnsinn.
Oh. Was machen die für Musik? Ich kenne die ja nicht.
Das ist so eine 80er Satire-Truppe.
Okay.
Die erfüllen halt so sämtliche Klischees von so 80er Hair-Metal-Bands. Mhm. So ein Koks- und Nutten-Zeug mit langen Haaren und Leggings und Hot Rod Strat und sonst sowas. Und auch so Songwriting-mäßig erkennt man im Prinzip in jedem Song, den die spielen, erkennt man so ein Original aus den 80ern.
Okay.
Also die haben, also in so ein paar Intros erkennst du dann hier Living on a Prayer von Bon Jovi oder sowas. Also wirklich ziemlich lustig und die Texte gehen eigentlich auch bloß über das Saufen, Koksen und Vögeln.
Okay.
Um halt diesem Klischee irgendwie gerecht zu werden. Und das war der Wahnsinn. Die haben im Huxleys gespielt.
Ach, bei mir und, gleich um die Ecke.
Ja, weiß ich nicht, ob, keine Ahnung.
Ja, ich war ja noch nicht bei dir. Ich kann da 10 Minuten hinlaufen.
Ach so. Und also allein mal soundmäßig war das geilste Konzert, glaube ich, was ich bis jetzt irgendwie erlebt habe. Also auch die Beatsteaks kommen da von der Soundqualität nicht ran. Das war so übel geil. Also echt, oh. Ich stand da und die Vorband hat gespielt und die Vorband, die klang schon echt gut, obwohl das halt irgendwie so ein bisschen metaliger war als sonst. Und das hat ja mal so die Angewohnheit, dass die Gitarre eigentlich bloß nach rauschigen Höhengesumpfe klingt.
Mhm.
Und ab und zu mal die Bassdrum durchwummert und man den Sänger schreien hört. Und da klang die Gitarre schon mal nach Gitarre, was ich schon mal gut fand. Und dann haben Steel Panther angefangen und der Typ spielte den ersten Akkord und es war ein Gitarrensound. Und der Basssound war ein Basssound und das Schlagzeug klang nach Schlagzeug und nicht nach Umf und nicht nach Pft. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, ob der Techniker irgendwie vom Himmel gesandt wurde, aber ich stand halt da mit meinen Kumpels und wir guckten uns alle an und dachte so, Alter, was geht denn hier? Das geht doch nicht. Also wenn mal Metalband, also Hardrockband mit gutem Sound, dann guckt Steel Panther an.
Okay, wenn ich mal irgendwann in die Verlegenheit kommen sollte.
Bin voll des Lobes. Dann hat man auch noch ein bisschen was zu lachen und vielleicht sieht man noch ein paar Möpse im Publikum.
Ach so, die sind da auch so drauf, ja?
Ja, genau. Die holen sich dann noch so zum Ende des Konzertes immer noch so ein paar hübsche Mädels auf die Bühne und verteilen Backstage-Pässe und solche Geschichten.
Okay, okay.
Aber das ist auf jeden Fall amüsant.
Verstehe. Ja, naja, warum nicht, ne?
Wenn man dann noch so ein bisschen sowieso auf diese ganzen 80er-Rock-Geschichten abfährt, dann ist das, glaube ich, das richtige für einen.
Das
rennt ja bei mir offene Türen ein.
Schließt mich aus.
Ja. Und also ich habe jetzt auch schon sehr, sehr viele Leute dazu bekehrt, die mit 80er-Sachen so überhaupt nichts anfangen können, die dann aber diese Band einfach so mega lustig und cool fanden, obwohl die halt solche Musik spielen. Und dann, also die Musik, die sie machen, muss man sagen, die ist jetzt wirklich mal nur musikalisch betrachtet auch wirklich Sahne. Also die Jungs, die sind alle so krass fit an ihren Instrumenten, das ist heftig. Also man denkt halt erst okay. So, ja, Satire-Truppe machen sich jetzt einen bunten und ziehen sich lustig an, aber
das
wenn
sind
die
meistens
halt,
die Besten, finde ich eigentlich.
Das ist der Wahnsinn, was die an ihren Instrumenten abliefern. Also gerade der Gitarrist, der fällt halt mir am meisten auf, das ist heftig und der Sänger ist unerreicht. Ich bin so heiser aus diesem Konzert rausgegangen, weil der so ungefähr in seiner normalen Lage sinkt der eine Oktave höher als ich.
Okay.
Und von da aus geht's noch höher und ich dachte mir die ganze Zeit so, okay, das ist krass. Also bei ihm klingt es halt nicht nach so einem Metal-Gefiepse oder Gekreische, sondern der singt halt anständig, aber es ist trotzdem heftig. So,
ich schaue mir mal nachher ein YouTube-Video an.
Genau, guck Steel Panther Download Festival.
Okay.
Ja, ist der beste Live-Mitschnitt.
Okay, ich schaue es mir mal an, mal sehen. Also ich bin auf jeden Fall skeptisch, sagen wir mal, aber genau, das muss ja nichts heißen.
Auch wenn du die Musik vielleicht nicht mögen wirst, also vielleicht findest du es denn lustig.
Ja, kann schon sein. Genau, wo wir hier gerade noch von gutem Sound sprechen, da habe ich auch noch gleich den nächsten Hook, der mir auf der Seele brennt. Und zwar hatte ich, glaube ich, ja vor einiger Zeit, also sowieso, ich meine, wir haben ja hier schon ganz viel Gear besprochen, was wir uns vielleicht gerade erst gekauft haben und noch nicht so lange im Einsatz hatten. Und
ja.
einiges davon jetzt nach diesen 10 Sendungen habe ich jetzt schon ein bisschen länger im Einsatz und bin damit immer noch extrem glücklich und zum Beispiel dem Hot Rod oder meinen Focusrite Sapphire Pro 40, das würde ich immer nach wie vor immer noch jedem empfehlen. Und dann habe ich mir ja irgendwann vor einer Weile diesen Zoom H2N gekauft, um ein bisschen leichtgewichtiger bei den Proben unterwegs zu sein, weil wir ja, wie gesagt, immer noch in diesen Stundenhotel-Proberäumen unterwegs sind, da bei den Noisy Rooms, bis jetzt am 1. April endlich unser Permanenter am Start ist. Und da war es halt immer ein Hassel, dann so Mikrofone aufbauen, wieder abbauen, den ganzen Scheiß dahin schleppen.
Fetten Interface-Kasten mitschleppen, Kabellage.
Genau, das war halt schon echt Arbeit und hat immer eine Viertelstunde vorher und hinterher einfach weggenommen. Und dann habe ich mir halt irgendwie diesen Zoom H2N geholt. Der kostet, glaube ich, 89 Euro oder so in dem Dreh. Und zwar, weil die bei den Noisy Rooms, die verteilen die dann halt auch, wenn du halt sagst, ja, ich würde das mal gerne aufnehmen und habt ihr da was da, dann geben die halt auch so ein kleines Teil. Und wir waren da eigentlich immer schon ganz überrascht, was der für einen coolen Sound macht. Für das Geld und für die Größe und dass das so eine flimsy little plastic box ist, ja. Und jetzt haben wir letztens schon in dem neuen Proberaum, da ist noch alles voll mit den anderen Bands, die jetzt alle ausziehen zum 1. April, mit dem also mit dem Vermieter quasi zusammen da gejammt. Und ich habe dann auch diesen Zoom H2N mitgenommen und der ist halt auch so Soundmann und alle so, ja, alle, die den sehen, diesen Recorder, die haben halt sehr geringe Erwartungen daran, sage ich mal, ne? Das ist ja auch, ging mir auch so. Und dann habe ich das aufgenommen und habe mir das hinterher angehört und war wirklich, wirklich wieder mal zutiefst beeindruckt, was dieses kleine Ding für coole Aufnahmen hinbekommt. Also wenn ein Produkt aus meinem letzten Jahr Einkäufen sozusagen den Award für bestes Preis-Leistungs-Verhältnis verdient hat, dann mit Auszeichnung dieser kleine Rekorder. Und ich habe ja jetzt auch schon ein paar Mal erzählt oder gesagt, Leute, nehmt euch selber im Proberaum auf und so, ist immer gut. Und wenn ihr irgendwie keinen großen Aufwand betreiben wollt, nehmt genau diesen Zoom H2N und ihr könnt nichts falsch machen. Das ist wirklich spektakulär. genau, jetzt bist du ganz eingelullt von diesem Lob. Ich schicke dir jetzt mal einen Link.
Schicke mal Link.
Und zwar habe ich jetzt die Aufnahmen aus diesen, also die drei Songs kann man das nicht nennen, wir haben eigentlich nur gejammt, da ist sogar Gesang dabei von dem Vermieter, vom Stefan. Da solltest du einen Download-Button jetzt gleich haben, wenn du das dann aufrufst. Dann
kannst du das schon am Saugen.
Bist schon am Saugen, sehr gut. Dann kannst du das ja mal deinen Ableton reinziehen, hoffentlich geht dabei nichts schief. Und irgendwie einfach mal so ein paar Takte da irgendwo mittendrin mal anspielen. Und man hört natürlich, dass das jetzt aus einem kleinen Rekorder kommt, aber man kann halt alle Instrumente hören. Man kann, wenn der eine da auch so ins Mikro singt, kann man das hören. Da irgendwie ist ein Tambourine dabei, Mundharmonika und alles ist hörbar. Ja, und wenn irgendwie Leute sonst immer mit irgendwelchen, weiß ich, mit dem iPhone oder irgendwelchen anderen Sachen aufnehmen und es übersteuert und es klingt halt einfach auch wirklich wie durch so einen kleinen Mini-Stöpsel aufgenommen, dann ist das schon echt ein riesen, riesen Schritt in die andere Richtung. Vor allen Dingen Schlagzeuge klingen extrem gut durch dieses Ding. Das ist wirklich unfassbar. Ja, diese Laudatio, die musste ich mal loswerden, weil mir das einfach so jede Woche aufs Neue Freude macht, wenn ich dann so nach der Probe nach Hause fahre, die SD-Karte in den Rechner schiebe, das runterziehe und denke mir, boah, das gibt's doch gar nicht, das klingt ja schon voll gut. Also das Einzige, was man natürlich dann schon, also es ist natürlich schon so, dass man, wenn man es dann nochmal richtig mikrofoniert, um einiges besser klingt, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, den so bei einer Proberaum-Recording-Session, den einfach auch mitlaufen zu lassen und den halt auch mit reinzumischen zum Beispiel.
Ja. So, versucht das jetzt mal hier und zieht das mal so. Da kommt's.
Also für so ein kleines Taschending, was halt auch immer überall, also das kannst du in einen Gitarrenkoffer packen oder überall. Ja, also,
kann man echt immer dabei haben so.
Ja.
Cool.
Fand ich nochmal eine extra Erwähnung wert. So, und irgendwas hatte ich noch, was ich voll des Lobes empfehlen wollte.
Und nach langer Testzeit.
Nach langer Testzeit. Und zwar, genau, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten. Bestimmt haben wir es schon mal erwähnt, aber dieses Guitar Toolkit Pro.
Guitar Toolkit Pro.
Das ist so eine iPhone-App oder iPad-App. Also auf dem iPad ist es noch sehr viel toller als auf dem iPhone, einfach weil man mehr so Bedienfläche hat. Das ist mein allerliebstes gitarrbezogenes Tool, was ich echt häufig benutze, weil es echt tausende nützliche Features hat. Und davon habe ich auch, glaube ich, mit In-App-Purchase dann die Vollversion oder so mal irgendwann freigeschaltet. Einfach um den Leuten so ein bisschen Kohle zu geben, damit die das weiter pflegen. Das macht halt so einfache Sachen wie Metronom, ja, okay, super. Das macht sowas wie eine Akkorddatenbank, also man kann jetzt sagen, hier, ich hätte gern B und in welchen Lagen gibt es das überall und man kann so drüber strummen und dann hört man das, ja, super easy, schön. Ein Tuner ist dabei, den man so sich neben die Gitarre legen kann, ja, okay, kennen wir schon. Und was halt richtig, richtig, richtig cool ist, ist der Chord Finder und der Scale Finder. Also es gibt auch Skalen Dictionary sozusagen, du kannst sozusagen alle, ich will jetzt Mixolydian C, du, also in the key of C. Ach man, ich bin echt so durch dieses Englische Gelerne, bin ich voll in dieser englischen Sprachwelt drin. Egal. Dann zeigt er dir halt diese ganzen Patterns da an. Aber was du eben auch machen kannst, und so ging es mir letztens. Ich habe bei dieser Session da, was wir auch dann nachher nochmal in ordentlich hören, wenn ich es reinmixe. Da spiele, habe ich so irgendwelche Töne gefunden, die ganz cool klingen, aber die ich jetzt so beim Spielen eigentlich keine, also es ist jetzt keine Pentatonik gewesen und mit den Modes kenne ich mich nicht aus. Also ich wusste eigentlich nicht, was ich da eigentlich spiele. Ich wusste nur, das klingt gerade geil. Und dann kannst du halt ins Guitar Toolkit gehen und sagen, okay, pass auf, die 5 Töne, die haben gut geklungen, sag mir doch mal, was das sein könnte. Und dann sucht er dir im Scale Finder halt raus, dass das Phrygian sonst was ist oder Mixolydian oder irgendeine komische Mode oder irgendeine komische Skala. Und er sagt dir dann halt irgendwie, was könnte das alles sein. Und je mehr Töne du ihm sozusagen gibst, desto kleiner wird dann sozusagen die Möglichkeiten, was es sein könnte. Und damit habe ich dann halt irgendwie die Skala gefunden, dann zeigt er dir die auch gleich komplett an, wenn du dann drauf tippst und kannst das dann über deinen Akkord, den du da gerade hörst oder dir vielleicht über die Loopstation spielst, ausprobieren, ob es wirklich das ist oder ob nur einzelne Töne davon klingen. Weil mir geht es zum Beispiel so, wenn ich halt irgendwie so ein paar Töne beim Solo oder so finde, die cool klingen, dann brauche ich halt immer sehr lange und es ist immer so Try and Error, um andere Töne noch zu finden, die neben den 5, die ich gerade herausgefunden habe durch Zufall, die auch noch toll klingen. Und dafür ist zum Beispiel das Guitar-Toolkit Gold wert, finde ich.
Okay.
Also benutzt du sowas auch oder bist du schon so oft, du kennst alles auswendig und
Nee, kann ich überhaupt nicht. Ich habe musiktheoretisch sowas von null Plan, das ist der Wahnsinn.
Das ist der Wahnsinn.
Ich spiele einfach. Ich habe das irgendwie im Gefühl, ich weiß auch nicht.
Ja, das sagt der David, unser Gitarrist auch, dass der mal gar nicht weiß, was er da genau spielt. Er spielt es halt einfach.
Genau.
Aber manchmal, also du machst dann auch einfach so Try and Error beim Spielen, bis dann die richtigen Töne gefunden hast?
Ich weiß halt irgendwie intuitiv, wo ich greifen muss, damit so klingt, wie ich will.
Ja, okay, das also fehlt mir halt noch.
Ich hab halt irgendwie Sachen dann im Kopf, von denen ich mir denke, ach, das könnte ganz cool sein und dann spiele ich die halt und nicht, ich spiele mal und gucke mal, ob davon vielleicht was Richtiges dabei ist.
Ja, ich bin halt, wie lange spielst du nochmal Gitarre?
Oh Gott, seit ich, weiß nicht, 12 oder 13 bin.
Naja, gut. Also ich meine, also, ich spiele ja 1,5 Jahre erst Gitarre, deswegen hat sich da das noch nicht
das
so...
Das ist auch. Doch, ist echt ein super Tool, glaube ich. Also.
Ja, und genau das Gleiche eben auch für diesen Akkordfinder. Also auch wenn man so durch Zufall mal irgendwas greift und es klingt fett, dann kann man damit halt gucken, ja, was könnten das sein und welcher Key könnte denn das sein? Und dann hat man halt gleich wieder so ein paar Anhaltspunkte mehr.
Ja, genau. Das ist echt nicht schlecht, bestimmt.
Also ich gucke gerade mal, was kann das eigentlich noch so, dieses Guitar-Toolkit? Also ich benutze in letzter Zeit tatsächlich diesen Scale-Finder und den Chord-Finder. Und was kann das noch? Ja, okay. Man
kann sich fürs Metronom irgendwie Schlagzeug-Patterns zusammenbauen oder sowas.
Ja, genau. Also wenn man dann diesen In-App-Purchase macht und das Guitar-Toolkit zur Guitar-Toolkit Pro macht oder sowas, dann kann man auch so bei Metronom und beim überhaupt so die Gitarre, die dann da klingt, wenn man die Chords da sich vorspielen lässt, kann man dann noch verschieden klingen lassen. Dann ist da tatsächlich so ein Beat, so eine Drum-Machine-Sequencer dabei beim Tab-Tempo. Also beim Tempo, Metronom, so heißt das. Ah, genau. So klingt das. Naja, und so weiter.
Ja, schöne MIDI-Gitarre.
Ja, ist schon okay. Also soundmäßig muss man das jetzt nicht unbedingt vergöttern, nee. Aber darum geht es ja nicht. Kein aber Fall. Das ist so für einen Anfänger, glaube ich, auf jeden Fall ein sehr nützliches Tool. Ja. Hast du gerade noch was hier auf deinem Zettel? Ich habe nämlich noch so ganz viele kleine Sachen.
Da hast du noch ganz viele. Ich sehe schon die ganze Zeit Gibson SGJ. Da habe ich schon noch was zu erzählen.
Ja, ich kann ja kurz einleiten, dann übernimmst du.
Nee, das dauert dann.
Also ich habe SGJ auf die Liste geschrieben und die ist auch auf meiner Wunschliste bei Thomann jetzt. Weil die Enderton-Jungs haben da auch wieder so ein Review gemacht und ich fand, die haben halt jetzt glaube ich schon zwei von den SGs von den 2014ern reviewed oder vier sogar und die SGJ, die ja so im, sagen wir mal, Einsteigerbereich oder also professionellen Bereich liegt. Also
700-800 €.
Ja, ist noch bezahlbar auch.
Das ist die günstigste Gibson. Also diese LPJ und SGJ-Serie sind die günstigsten Gibsons, die man haben kann eigentlich.
Ja, und ich fand halt den Sound tatsächlich von der SGJ am fettesten. Mhm. Die hat auch offene Pickups, nicht so klassisch geschlossene und irgendwie auch so eine neue Baureihe von Gibson, die es jetzt auch nicht einzeln zu kaufen gibt, leider bisher.
Ja.
Aber also den Sound fand ich halt mega fett und deswegen ist das jetzt auch auf meiner Wunschliste für, wenn ich mal zu viel Geld habe. Und was hast du zur SGJ zu berichten?
In der Zwischenzeit kannst du ja mal noch deinen Link zu deiner Wunschliste hier rumschicken. Ich hatte die auch letztens in der Hand. Die stand hier in Leipzig, so beim Musikhändler um die Ecke rum, so per Zufall. Ich war da mit einem Kumpel und da stand ein Marshall JVM und den will er sich wahrscheinlich kaufen und ich dachte mir so, probierst den jetzt mal noch mit einer Gitarre aus, die so an deine irgendwie rankommt. Da stand diese SGJ rum und mich hat die so überhaupt nicht geflasht. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach kein SG-Fan bin. Also ich weiß nicht, ich kann mit dieser Gitarre nicht umgehen. Ich kann die nicht richtig halten. Irgendwie ist mir der Korpus zu dünn und man spielt viel zu weit hinten. Also SG ist irgendwie so ein ergonomisches No-Go für mich. Ich weiß nicht, ich bin da zu blöd für oder sowas.
Zu blöd. Ja,
zu blöd
halt,
für SG.
Ich habe bisher jetzt nur so zwei, glaube ich, in der Hand gehabt. Und ich finde die halt irgendwie, wie soll man das beschreiben? Die ist auf jeden Fall auch irgendwie so eine Extremgitarre, weil die ist ja wirklich nur so ein Stullenbrett, super dünn, hartes Holz irgendwie und dann noch fette Humbucker drauf. Also die hat schon ordentlich Druck, einfach auch wahrscheinlich unendlich Sustain durch die ist ja nicht mal gechambert oder so wie die Les Pauls heutzutage. Nee, also
einfach nur Brett.
Einfach nur Brett so und ich meine, ich höre jetzt nicht so wahnsinnig viel AC/DC oder so, aber den Angus Young Sound, den finde ich schon auch immer wieder
faszinierend
geil und der spielt ja auch eine SG. Deswegen irgendwie so im Hinterkopf ist immer so, ach, so eine SG hätte ich schon auch gerne noch im Sortiment. Und wenn es mal so richtig Druck auf der Leitung braucht sozusagen. Ja.
Ach, da bleibe ich bei der Les Paul. Nee, also wirklich so gesehen ist die SGJ eigentlich eine wirklich gute Gitarre. Also wenn man mal bedenkt, dass da Gibson draufsteht und das Teil irgendwie nur 700 oder 800 € kostet, kommt da wirklich richtig, richtig guter Sound raus. Und wenn man sich dann mal noch anguckt, wie das Ding wirklich verbaut ist, kauft man da auf jeden Fall für das Geld eine richtig, richtig gute Gitarre.
Ja.
Das dachte ich mir ja auch so. Ich war ja bis vor kurzem drauf und dran, mir eine Gibson LPJ zu kaufen. Halt die Les Paul-Variante von dieser kleinen Reihe.
Ja.
Ich hätte es eigentlich schon längst gemacht, bloß dann wusste ich ja, dass die 2014er-Reihe rauskommt. Und da war ja dann eine neue auch mit drin. Und mich hat es halt immer gefreut, dass die dieses 50er-Halsprofil haben. Und wie ich jetzt letztens nochmal am Thomann war, waren halt auch alle da. Da hatte ich dann die 2013er-LPJ, die 14er-LPJ und dann habe ich was Böses gemacht, was ich bereut habe. Ich habe mir noch eine Les Paul Traditional rausgeholt.
Mhm.
Und dann habe ich mich über mich selbst geärgert, warum ich es getan habe. Also wirklich, ich hatte, ich bin da hingefahren in dem Bewusstsein so, na, nimmst jetzt halt die LPJ mit und dann hast du eine gute Gitarre und dann ist erstmal gut. Dann habe ich halt die beiden nochmal gegeneinander verglichen, die 14er und die 13er. Beide wirklich gut. Also vom Sound her fand ich die 13er irgendwie. Nee, Quatsch, die sind gleich von den Specs. Die 50s, 50s Tribute gab es noch. Die ist, jetzt war ich völlig raus. Die Gibson LPJ von 2013, die ist baugleich zu dieser 50s Tribute.
Okay.
Und die neue LPJ von 2014, die hat die neuen Pickups drin, genau sowas. Die hat irgendwie 60s Zebra Special oder sowas.
Ja, wie die SGJ, ne?
Genau. So, jetzt habe ich es richtig. Und also mir hat halt die alte besser gefallen. Da sind die 498T und 490R drin, die auch auf der Les Paul Custom drauf sind. Und die sind einfach sehr aggressiv und höhenreich und hoch Output-lastig. Und das gefällt mir. Und dann fand ich die Gitarren eigentlich ziemlich gut, weil die halt auch diesen fetten Hals haben und die sind nicht sonderlich zulackiert. Und dann fiel mir aber ein, dass ja die neue Traditional-Reihe von Gibson noch ein anderes Halsprofil hat. Und letztendlich stellte sich raus, dass das war, was ich eigentlich die ganze Zeit gesucht habe. Ich musste nämlich feststellen, dass es ein 60s-Profil gibt, ein 50s-Profil und ein Late-50s-Profil.
Mhm. Na, die machen aber auch einen Zauber da.
Ja, das 50s-Profil ist halt fett. Das 60s-Profil ist immer noch fett, aber nicht ganz so fett. Und das Late-50s-Profil, das ist richtig fett. Das ist so dieser
sprichwörtliche.
Genau, das ist dieser Baseballschläger, den man immer wieder gerne hört. Und das war es letztendlich, was es mir komplett angetan hat. Also ich musste, das war so schlimm. Ich habe diese Gitarre, also diese Tradition, einfach nur in die Hand genommen. Ich habe da kam noch kein Ton raus, ich habe noch nichts gespielt, nichts, gar nichts. Hatte sie in der Hand und dachte mir so, die ist es. Das ist es einfach, genau so wie sich der Hals angefühlt hat, dieses übelst fette Teil da und auch schöner Lack drauf, es hat sich nicht komisch angefühlt und wie sie sich denn gespielt hat, ohne dass ich sie überhaupt an Verstärker angeschlossen und gehört habe, dachte ich mir so, die brauchst du. Das muss es einfach sein.
Ah, was kostet die, wenn ich mal fragen darf zwischendurch?
2000.
Oh, scheiße.
Ja, und dann dachte ich mir so, kacke, eigentlich wolltest du heute eine für, weiß nicht, 700 noch was mitnehmen. Das wäre ja dann allein dadurch, dass sich der Hals anfühlt, wäre es ja erstmal kein Problem gewesen.
Ja.
Ja, und dann habe ich die Traditional an Marshall angesteckt und habe angefangen zu spielen und dann war es vorbei. Das war echt gemein und ich hätte es nicht tun dürfen. Ich hätte einfach die günstige nehmen sollen und nicht versuchen noch irgendwie da, ach na, man kann ja die noch ausprobieren. Das hat es halt völlig versaut. Allein, wie die Potis schon reagiert haben. Also hätte ich mir jetzt die günstige gekauft, hätte ich da wahrscheinlich nochmal irgendwie mindestens 200 Euro reinstecken müssen, dass daraus wirklich eine benutzbare, gute Gitarre wird. So gut die halt verbaut ist für den Preis. Die Bridge, die geht ja bekanntlich bei Gibson überhaupt nicht. Hier diese Nashville-Brücke,
ja.
Die hätte ich ja als erstes gleich erstmal wegfliegen lassen und mir da so eine gute Tone Pros drauf gesetzt.
Ja, und das haben die ja auch heutzutage noch nicht, oder wie? Also nicht alle Gitarren, es, ne? Es gibt es bei manchen. Ja,
es gibt irgendwie, genau, auf manchen ist es jetzt auch schon drauf, aber dann auch nicht die gute Tone Pros, wo man alles festschrauben kann und gut einstellen kann, sondern im Prinzip die Nashville-Brücke von Tone Pro.
Mhm.
So, was man sich halt letztendlich auch sparen kann, weil dann kann man auch gleich die von Gibson nehmen, die ist genauso muchtig.
Ja. Und die Traditional, was hat die?
Die Traditional hat auch die ganz normale Nashville.
Also auch da müsstest du nochmal Geld reinstecken.
Auch da müsste ich nochmal Geld reinstecken, bloß bei der würde es mich, glaube ich, nicht mehr so sehr stören, weil ich vom Rest der Gitarre einfach so begeistert bin, okay, dass ich mir dann wahrscheinlich bei der Bridge denke, ach, die ist schon so geil eingestellt, da musst du jetzt nicht dran rödeln, das bleibt jetzt so. Nee, aber bei der LPJ hätte ich halt erstmal noch ein bisschen selber dran schrauben müssen, die Brücke hätte wegfliegen müssen und ich glaube, die Elektronik ist kompletter Vermisst, die da drin ist. Das fiel mir halt bis jetzt nie so wirklich auf, weil ich die ja immer gegen meine Hackström nur verglichen habe. Und als ich dann halt die Traditional daneben dran hatte, da habe ich halt erstmal gemerkt, dass die Potis eigentlich letztendlich an der LPJ nicht wirklich eine Funktion haben. Die können halt auf oder zu. Dazwischen gab es nicht wirklich was. Also an meiner Gitarre drehe ich halt irgendwie bis so auf, weiß nicht, 5 bis 2 runter und da ist es wirklich clean und ich merke halt, dass da so ein bisschen Dynamikumfang drin steckt. Mhm. Bei der Traditional war es richtig krass, egal was ich am Pulti gemacht habe, es gab immer irgendeine Veränderung und es war immer gut. Also es war immer noch fett und es war immer noch alles da, nur dass halt nicht mehr so viel Output rauskam und halt der Amp nicht mehr so doll gezerrt hat. Mhm. Bei der LPJ war es so, ich habe dran gedreht und alles von der Gitarre war weg und es kam bloß noch irgendwie so ein Sound raus, wie wenn man ein Radio schlecht einstellt. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte so, ach scheiß, das ist doch Mist. Und jetzt möchte ich halt gerne Les Paul Traditional haben, aber habe keine 2000 Euro.
Und es muss auch eine Gibson sein, meinst du, ja?
Ja, das, ich weiß, das ist halt irgendwie Voodoo-Humbug sondersgleichen.
Nee, ich meine...
Aber es ist halt, ich denke mir halt immer so, solange man nicht irgendwie versucht, andere Leute davon zu überzeugen, also man muss ja letztendlich selber mit zufrieden sein.
Ja.
Und ich weiß, ich werde nie selber mit zufrieden sein, wenn da nicht dieser schöne, fette, teure Traditionsname oben auf der Kopfplatte draufsteht. Ich weiß, natürlich, ich könnte mir auch eine teure Chapman kaufen oder keine Ahnung, was es noch so gibt, eine PRS. Die sind wahrscheinlich qualitativ irgendwie noch endgeiler und noch cooler lackiert und haben noch krassere Features drauf. Aber letztendlich denke ich mir so, ach, entweder kauft man Fender oder Gibson, Fender oder Marshall und dann war es das halt. So, das klingt und das ist gut. Und gerade bei der Traditional finde ich es auch wieder so schön, weil es halt so Les Paul ist und gut. Nicht noch irgendwie, du hast jetzt hier noch irgendwie einen super dünnen Hals, mit dem du noch besser schreddern kannst und
Coil-Splitting.
Irgendwelches Coil-Splitting, Gedöns, Dreckszeug und dann noch hier Phasenschaltung und komplettes Killen von den Potis, was es da jetzt alles gibt. Ich habe letztens einen Tweet gelesen von Gibson Guitars. Mit der neuen Gibson Les Paul Standard kann man 13 Kombinationen von den Pickups schalten. Ich mir dachte so, Alter, mach eine, die gut klingt und das reicht. Das ist halt so meine Ansicht, aber mir gehen viele Einstellungsmöglichkeiten bei so Gitarrenzeug halt völlig auf den Sack.
Naja, ich meine, ich spiele ja auch so eine totale Puristengitarre in der Hinsicht mit einer Telecaster, ne? Da ist genau. Da gibt es ja nur 3 Stellungen irgendwie für die Pickups, genauso wie bei der Les Paul sozusagen und auch noch Single Coil und 2 Regler, also da ist nicht viel zu holen, sage ich mal, ne? Da ist schon eine Traditional Les Paul, ist ja da schon ein Optionswunder.
Ja, genau, aber ich denke mir dann halt, ich will halt eine Les Paul haben und nicht irgendwie verfluchtes sonst was Ding, was sich von selber stimmt, wo noch so ein Batteriepaket oben am Kopf dran ist und und 3 Schalter mit irgendwie diesen komischen Push-Pull-Potis, die sowieso nach einem Jahr im Arsch sind und sowas. Und da war es jetzt einfach so, diese Traditional war so die Erlösung einfach.
Ja.
Weil ganz normale Les Paul-Schaltung ohne irgendwelchen Mist dran, diesen fetten Hals, den man halt, also den ich halt haben will und irgendwie nichts gechambert und nischt was.
Also auch richtig halt schwer.
Das Ding ist schwer wie Hölle und ich find's geil.
Okay.
Es ist genau das, was ich gesucht habe.
Du machst ja auch Sport, ne? Dein Rücken und so, der kann das schon.
Nee, überhaupt nicht. Ich hab einen ziemlich kaputten Rücken und hab dauernd Schmerzen und so ein Mist. Zum nächsten Semester muss ich mich mal bei so einem Rückenschulungsding ins einschreiben, weil ich alle 3 Wochen rumkreble.
Ja, das kann ich sehr empfehlen, das hatte ich auch. Also hier ein kleiner Gesundheitstipp auch an die Hörer. Also ein bisschen Sport machen, das kann schon helfen, dass man nicht mit 30 oder 35 den ersten Bandscheibenvorfall hat und so. Ja. Wenn man die ganze Zeit rumsitzt und so, so ein bisschen. Unter Aufsicht, aber allerdings am Anfang nach Möglichkeit.
Sonst ich muss einfach wieder mehr live spielen und mehr Zeug schleppen, das hilft. Wir haben einen neuen Bassisten. Wir können wieder live spielen. Nur mal so nebenbei. Nee, Les Paul Traditional. Wahnsinn.
Ja, also ich bin ja jetzt am Überlegen. Also ich habe ja, wie gesagt, hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, schon erzählt, dass ich hier diesen neuen Hals rangeschraubt habe, der da auch wieder von den Seitenreiter-Jungs kam, der komplett unbehandelt ist, also ungewachst, ungeölt, einfach nur mega glatt geschliffen sozusagen.
Schmofte.
Und wie zu erwarten, ranzt jetzt das Griffbrett halt so ein bisschen zu, ne? So von diesem Fingerranz, den man halt cool. Dann doch mit sich rumschleppt. Aber irgendwie finde ich das jetzt gerade ganz gut. Irgendwie jetzt sieht das so aus, als würde die auch benutzt werden. Irgendwie.
Jetzt sieht so aus wie eine richtige Tele.
Ja, jetzt genau so. Jetzt altert sie einfach ein bisschen schneller sozusagen vor sich hin. Ich habe auch letztens an meiner Gitarre schon gesehen, dass hier und da ein bisschen Lack abgeplatzt, weil irgendwo mal so ein Kabel gegengeschlagen ist oder sowas. Aber ich finde das ja gut, weil es ja Arbeitsgerät, ne? Also irgendwie die ganzen Leute, die da so, hier die Gitarre und bloß nicht rankommen und so und Fettflecke, oh nee. Gibt's ja auch Kandidaten, ne?
Immer schön putzen nach dem Spielen und sowas.
Ja, ich lasse jetzt auch ranzig werden einfach. aber ich habe jetzt auch so mich mit dem Gedanken nochmal ein bisschen beschäftigt, Gitarre bauen. Und zwar hat ja der Typ, wo ich das Elektronikfach für meine Badercaster reingefräst habe, der hat ja so eine große CNC-Fräse und hat mir damals schon so angeboten, weil er am Anfang war so ein bisschen skeptisch, so, was willst du da? Du willst da jetzt irgendwie so ein 8x8-Fach? Was, wie? Und die ist schon zusammengebaut und hat das alles nicht so richtig so, fand er nicht so, oder hat ihn nicht so interessiert irgendwie. Und dann habe ich ihm die Klampfe da mal vorbeigebracht, dann haben wir das da reingefräst und dann meinte er, hier, guck mal, wie groß ist denn so eine Gitarre so üblicherweise? Ach so, die würde ja hier komplett reinpassen.
Kannst du dir mal selber ein Body fräsen oder wie?
Und jetzt habe ich das erstmal so sitzen lassen, weil ich dachte, ja okay, das dachte er jetzt vielleicht, wer weiß, ob er es wirklich so meint. Dann habe ich den letztens aber auf so einer kleinen Party getroffen. Und dann meint er wieder so, wie sieht's denn aus mit der Gitarre? Hast du schon im Illustrator oder so ein Body mal gezeichnet, dass wir das hier mal Probe fräsen können?
Cool.
Und dann habe ich gesagt, nee, noch nicht, aber ich hätte schon Bock. So, und jetzt habe ich mal ein bisschen geschaut. Im Internet gibt's ja so von Fender gibt's ja so die Schematics, auch von den Gitarren, wo die ganzen Maße und so mit draufstehen.
Ja.
Und jetzt dachte ich, okay, dann zeichnest du jetzt halt so ein Telecaster-Body nach. Ich meine, da bist du ja auch nicht der Erste, der das macht, ne? Das haben ja schon ganz viele andere nachgebaut. Oder ich zeichne den einfach von meiner Telecaster nach. Ist ja egal, ob das jetzt so hier und da ein Millimeter fehlt oder so.
Ja.
Und dann nehmen wir einfach mal so ein dickes Stück MDF, spannen das dann in die Fräse und machen mal eine Probefräsung, um zu gucken, ob das wirklich funktioniert. Also das Elektronikfach, was der gefräst hat, das war halt perfekt, ne? Das war absolut glatt, genau eben alles, also genau wie man sich das halt so von Computer Precision vorstellt. Natürlich ist es so ein bisschen geschummelt, ne? Irgendwie hätte ich schon auch Bock, hier so eine Werkstatt zu haben und den Body so mit einer wie heißt das, Oberfräse und so zu machen, wie das halt sich so gehört, aber so eine Werkstatt habe ich halt leider nicht, bin jetzt froh, dass ich überhaupt nicht.
Ich glaube, das erspart auch viel Frustration.
Na gut, aber so ein bisschen Handwerkeln macht schon auch Laune, ne? Naja, auf jeden Fall, das steht jetzt so demnächst an, dass ich mal Telecaster Body Probe fräse da und wenn das klappt, dann werde ich mir wahrscheinlich einfach auch so ein Stück Swamp Ash mal bestellen. So ein Body fräsen und dann doch nochmal die Telecaster so mit meinen Wunsch-Specs sozusagen von vorne bis hinten zusammenschrauben.
Was wären denn die Wunsch-Specs, die an einer normalen Telecaster nicht dran sind?
Also Pickups, ehrlich gesagt, die von dieser Squire, die finde ich perfekt. Die Pickups, die sind jetzt nicht die tollsten, aber ich würde, wenn ich Pickups mir suchen würde, würde ich wieder solche suchen oder ich würde diese, hatten wir auch schon mal, glaube ich, erwähnt, diese 6-Coil-Pickups nehmen, die halt nicht so rauschen.
Ja.
Also eins von beiden, entweder so eher klassische Telecaster-Pickups oder diese 6-Coils, die halt dann eben noise-free sind. Dann, also da eher traditionell. Dann so ein Hals, wie ich jetzt an meiner Telecaster habe. Also es könnte auch so ein satinierter, also ein gewachster Hals sein, der jetzt auch nicht so ganz nach, also wie es halt normale Kaufgitarren haben, die keinen lackierten Hals haben. Und dann die Brücke, das wäre dann halt entweder eine ordentliche Wilkinson-Brücke oder diese anderen, die ich mal auch schon erwähnt habe, schon wieder vergessen, wie die heißen. Kannst du dich noch erinnern?
Nee.
Warte mal, ich guck mal gerade in meine Liste. Aber auf jeden Fall halt so eine Brücke, die schön solide ist und wo die Reiter zwar diese klassischen Fässchen haben, aber dann eben so ein bisschen angeschrägt sind, damit die Intonierung sozusagen stimmt.
Ja.
Genau, Callaghan Vintage Gitarre, diese Callaghan Bridge, die würde dann damit rankommen. Und viel mehr gehört ja dann auch zu so einer Telecaster nicht dazu, ne?
Nee, das ist schon fertig.
Aber genau, das wäre eigentlich nur so die Spec, der Body halt irgendwie schönes Holz, so Swamp Ash, irgendwas, was eben nicht aus dem Regenwald kommt. Einen schönen Hals, und ich muss auch wirklich sagen, dieser Hals, der hat eben der 230 oder 240 Euro gekostet, aber der ist wirklich unglaublich schön zu spielen. Also jedes Mal, wenn ich so die Gitarre in die Hand nehme und nur so den Hals so lang streiche, ja, denke ich schon so, wow, das fühlt sich ja voll gut an. Und die lässt sich halt auch wirklich bis zum letzten Bund sehr schön spielen. Also der so ein Hals kommt da ran. Ja, Pickups, das ist eigentlich das Einzige, worüber ich noch nachdenken müsste. Und ansonsten die Potis und Elektronik halt natürlich auch einfach gute Ware und jetzt nicht so den allerbilligsten China-Ranz und auch eine ordentliche Klinke. Und dann ist es das schon.
Okay, also alles basic, nur gute Teile, jetzt nicht irgendwelche krassen Schaltungen oder sonst was. Nee,
genau, auch total traditionell, aber ich...
Sehr gut.
Ich meine, wenn der Body halt aus der Fräse kommt, dann wäre halt der Rest der Arbeit eben, dass du es ordentlich verlötest, irgendwie eben, wie gesagt, die Teile da ordentlich auswählst und dann, also ich vermute, die Brücke kostet halt ja auch nicht wenig, so eine gute, selbst die von Wilkinson, die ein bisschen billiger ist, glaube ich, das waren, glaube ich, immer so 100, 200 Euro tatsächlich. Ja,
so Standardbrückenpreis irgendwie.
Ja, der Hals ist ja dann auch nochmal 200 Euro in dem Dreh, 240, also da alleine für Brücke und Hals gehen quasi dann schon 400, 500 Euro drauf. Das Holz ist fast das Billige für den Body, das wären glaube ich so 70 Euro. Und dann die Elektronik, also lass es am Ende vielleicht 600, 700 Euro sein, ne? Dann bist du halt auch bei so einer Chapman oder
Fender Mexico.
LPJ. Genau, ja.
Ach ja, siehst du hier du hast die Classic Vibe Tele, ne?
Ja.
Ja, die hatte ich nämlich auch in der Hand.
Vintage Vibe, Classic Vibe? Nee, ich glaube die Butterscotch Blond mit dem gelben lackierten Hals, ne?
Genau, Classic Vibe. Ja, genau, also die hatte ich mir auch mal rausgesucht. Im Thomann dachte mir so, ach ja, wenn die jetzt mal da ist, probierst du die mal aus, mal gucken, was der Junge da so spielt.
Ja.
Und ich weiß, warum du über den Hals meckerst, über den Originalen, der da dran ist. Ja. Fand ihn auch wirklich gar nicht gut, aber Sound optimal.
Ja, das...
Ich weiß nicht, bei Fender ist das so eine komische Anomalie, je teurer da die Gitarren werden, desto weniger gefallen sie mir. Außer halt irgendwie so diese richtig fetten Masterbuild-Teile für 4.500 Euro, die dann an irgendwelchen Vitrinen rumstehen. Den sieht man halt an, dass die wirklich mit Liebe und Zuneigung gebaut wurden und die klingen dann auch so. Aber so dieses normale American Standard oder halt die Mexiko-Sachen... Oder die American Deluxe-Serie, die halt dann schon wirklich richtig teuer werden eigentlich. Jedes Mal, wenn ich da so ein Teil in der Hand habe, denke ich mir so, ja, hübsch, schön verbaut, aber irgendwie, Und dann, weiß ich nicht, dann nehme ich wieder so eine Squire in der Hand oder so eine Mexico-Fender und denke mir, ach, geil, so soll das klingen.
Genau,
irgendwie
ja.
Ist es merkwürdig. Und weiß nicht, also gerade bei dieser Classic-Vibe-Tele, die du jetzt auch hast, hatte ich so wieder das Gefühl, wo ich mir dachte so, na hier, weiß ich nicht, was die kostet, 200 Euro, Tele, fertig.
Ja, 340 oder sowas kostet.
Ja, oder so, also halt ja, ein Preis, der für eine Gitarre einfach mal
absolut bezahlbar
sowas ist. Von okay ist.
Ja, hier irgendwie, genau das hatte ich nämlich auch. Letztens wollte so ein Freund von mir, wollte eine günstige Gitarre kaufen, einfach damit er zu Hause so ein bisschen rumdaddeln kann, ne? Und dann sind wir halt wieder zu dieser unsäglichen Gitarrenabteilung gefahren, um halt einfach ein paar Sachen auszuprobieren. Und ich weiß gar nicht, war es eine Stratocaster oder was, eine Telecaster? Nee, also ich glaube, es war eine Stratocaster. Warte mal, ich könnte mal hier nachgucken, weil ich habe den Link, glaube ich, dem Typen dann mal geschickt. Da könnte ich jetzt mal schnell auf Facebook gucken. Warte kurz. Auf jeden Fall hatte die, ich glaube, es war eine Telecaster, auch Butterscotch Blond. Und dann war die hatte die so P90 Pickups.
Hm. Auch nicht verkehrt.
Ja. Und die klang extrem fett. Also wir haben so die ganzen billigen Stratocaster und Telecaster und so alles ausprobiert. Und die Classic Vibe, die war halt auch ganz vorne mit dabei, aber die, die er dann noch rausgesucht hat, die war noch billiger. Und wie gesagt, so P90 Pickups, also die hatte eher so einen, ja, so ein bisschen jazzigeren Klang vielleicht. Also auf jeden Fall sehr viel wärmer und voluminöser im Sound. Und die fand ich auch richtig geil. Und die war, ich weiß nicht, 250 Euro oder weniger noch. Also das war schon krass. Jetzt muss ich mal gerade hier gucken, ob ich das...
Gibt zurzeit echt wirklich gute Gitarren für wenig Geld. Jetzt nochmal Anfänger sein.
warte mal, wie funktioniert denn das hier mit der Suche irgendwie? Das ist ja total...
Ja, ist Facebook?
Nee, das Facebook habe ich es wohl nicht gemacht, sondern Tare... Nee, scheiße, wie heißt der denn? Ah! Also Jonathan. So hieß der Mann, dem ich die Sachen schickte. Okay, also auf Skype habe ich es ihm nicht geschickt. Ja, liebe Hörer, ihr müsst jetzt durch. So ist es halt, Jonathan. Da vielleicht ihm das geschickt. Komm, lad die History von dieser Konversation. Ich weiß, du kannst es.
Fiel mir auch noch gerade so auf, dass sich 300 Hertz von dazu entwickelt von Huckel und Felix erzählen, was sie sich gerade gekauft haben, zu Huckel und Felix erzählen, was sie gern hätten, aber sich nicht leisten können.
Ja, naja, ich meine, wir machen das ja eh so als kleinen Stammtisch-Podcast. Ja, klar. Ne? Also es... Ich meine, hier und da gibt es vielleicht auch mal was zu lernen, ja, aber
ab und zu mal, ja.
Es geht ums Gear, ja. Da sind wir nie, haben wir nie ein Hehl draus
gemacht. Das soll auch so.
Das soll auch so, genau. So,
hast du gefunden?
Nee, ja, weiß nicht, nee, ich finde das gerade nicht, aber es ist halt, es war eine Squire, wenn ich mich recht entsinne, und es hatte P90 Pickups und es war gelb. Und es klang fantastisch für den Preis. Also, ich meine, wie gesagt, so die Bespielbarkeit hatten wir auch ja schon ein paar Mal so thematisiert, ist jetzt nicht super dolle. Und auch dieser Classic-Vibe-Originalhals ist, da waren die Bundstäbchen oder die Threads sind halt auch so mit so einem, weiß nicht, weichen Bunddraht, dass man schon nach 3 Stunden D-Akkord spielen, hat man da schon Kerben quasi, kann man schon sehen, ja. Und jetzt bei den Bünden von meinem neuen Hals, die sind dünner, also so richtig Classic sozusagen. Und ja. Da ist noch keinerlei Abnutzung zu erkennen und die spielt sich besser. Also kann man nicht anders sagen. Und so als Anfängergitarre sind die Squire auf jeden Fall Bombe. Und wenn man dann halt später sagt, okay, ich mag den Sound von diesen Gitarren, ich will jetzt halt einfach irgendwie einen besseren Hals, dann kann man sich dann halt immer noch ranschrauben und hat wirklich die Gitarre aufgewertet. Also die, ich meine, bei diesen Fender, da kann man halt nicht so viel falsch machen, finde ich. Bei den Gibson, da ist halt der Hals eingeleimt. Und da kann man eben mal nicht so einfach den Hals auch wechseln.
Ja, und deswegen bin ich auch gerade so erpicht drauf, genau die Gitarre mit diesem Hals zu bekommen.
Genau, und Brücke und so und das Stoptail von der Les Paul, die reichen halt nicht, um die Bespielbarkeit da vollends auszugleichen. Also wenn der Hals scheiße ist, dann ist der Hals scheiße.
Ja, an der Strat oder an der Tele kann man halt am meisten selber machen und selber modifizieren.
Genau. Und
also eigentlich alles.
Ja, ich überlege auch gerade. Also ich habe bisher nur die Klinkenbuchse gewechselt und den Hals. Nur.
Ja.
Aber ja, und achso, und die Reiter tatsächlich, weil bei der Classic Vibe sind die halt gerade und ich habe mir schon so angeschrägte Reiter hinten ran geschraubt. Aber noch billiger, also das waren jetzt noch nicht die teuren Callaghan oder Wilkinson. Ja, aber nichtsdestotrotz, also das ist schon cool. Und wie Felix schon gerade gesagt hat, der Sound von den Squire, die sind wirklich echt cool. Also jeder, der die Gitarre in der Hand hatte, fand die auch cool. Wobei man auch sagen muss, nicht alle, auf alle trifft das zu. Also es gibt auch in dieser Classic-Vibe-Serie gibt es ja verschiedene Modelle irgendwie so. Und es gibt auch einige, die klingen einfach total Schrott. Also auch bei den Stratocastern. Aber wenn man halt so ein bisschen ausprobiert und die Classic Vibe, die Butterscotch Blonde sozusagen, die hat ja auch überall coole Reviews bekommen, legendär da dieser Endertons Blindfold Vergleichstest, wo alle dachten, das wäre jetzt die Custom Shop, ja.
Ja.
Die hat wirklich einfach einen schönen Sound.
Ja,
kann man ein Schnäppchen Gitarre machen.
300 Hertz approved.
Yes.
Auf jeden.
Ja, also warum ich das eigentlich mit der Gitarre erzählt habe, natürlich, weil es interessant ist, Gitarre selber bauen. Aber irgendwie hätte ich auch, also ne, falls irgendwelche Hörer auch irgendwie Bock haben auf so eine total tolle Gitarre, meldet euch mal bei mir, vielleicht können wir da dann irgendwie gleich, weil wenn einmal dieses Body,
wenn die Fräse einmal läuft.
Wenn die Fräse einmal läuft, dann könnte man theoretisch einfach auch noch ein paar mehr machen. Und wenn ihr nicht selber schrauben wollt, dann schrauben wir einfach mal so. Vielleicht kommen wir ja da so ins Gespräch. Machen wir hier so ein kleines Chapman Guitars 2.0. Bisschen anders.
Na, genau.
Nicht so auf Vollschredder ausgelegt wie.
Ja, Vollschredder.
Ja, ja. Aber auf jeden Fall habe ich da so ein bisschen Bock drauf, da noch ein bisschen weiter zu basteln.
Ja, eigene Gitarre bauen, das ist cool.
Da fällt mir noch ein, was ich auch gerne noch tun würde, ist von einer anderen Band die Musik mal zu mixen.
Hm.
Also ich habe jetzt ja hier unsere Konzertaufnahmen so gemixt und da schon einiges an Erkenntnissen gewonnen.
Ja.
Und die klingen auch jetzt überall ganz gut und alle, die das hören, sagen eigentlich auch, dass es ganz gut ist und es haben tatsächlich auch einige Leute das gekauft. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür, das ist sehr hilfreich bei der Bestückung unseres neuen Proberaums. Und jetzt dachte ich mir so, okay, also bis wir jetzt mal wieder eine ordentliche Recording-Session machen, da geht halt einige Zeit ins Land. Also falls jemand von euch da draußen irgendwie so schon Proberaum oder irgendwelche Aufnahmen hat mit ordentlich Mikrofonen und so, und ihr wollt das jetzt gemixt haben und ihr habt eh schon überlegt, das irgendjemandem Professionelles in die Hand zu geben. Also ich würde sagen, ich bin noch nicht gut genug, dass man das wirklich dann am Ende für irgendwas Professionelles verwenden kann. Aber ich würde sozusagen...
Das ist mal ein nettes Experiment.
Ich würde es gerne mal versuchen, sozusagen von fremden Leuten die Gitarrenmusik und so zu mixen. Und wer weiß, vielleicht komme ich dann ja auch auf irgendeinen Mix, der euch viel besser gefällt als das vom bezahlten Mixer. Dann könnt ihr das auch gerne dann benutzen, ja. Mhm. Geht mir eigentlich nur darum, dass ich so noch ein bisschen Spielmaterial bekomme quasi.
Ich habe hier noch so ein bisschen altes Zeugs von uns zu liegen, falls du mal magst.
Ach so, und das ist ja von eurem Drummer da auch in ordentlich aufgenommen, ne?
Also alles mit cool und fett rechts unten Mikro und sowas.
Ja, das wäre zum Beispiel auch eine Variante. Können wir mal...
Kannst du dich mal dran versuchen?
Ja, das finde ich nicht schlecht.
Bin ich mal gespannt, wie das im Vergleich klingt zu dem, was unser Schlagzeuger sonst so mischt.
Ja.
Und wenn es mal irgendwer hört, der da neutral rangeht und nichts mit der Musik zu tun hat.
Ja, genau. Also, ja, cool. Dann haben wir hier schon einen Kandidaten. Aber falls jetzt noch andere Hörer Interesse haben, können wir da vielleicht auch nochmal drüber ins Gespräch kommen. Ja.
Ja, cool.
Ja, ja. So, was hast denn du hier noch so?
Thoman-Anekdote am Rande. Als wir letztens da waren, so einen Tag vorher fiel uns auf, von wegen, also der Ludwig schrieb mir den so, Mist, morgen ist der John Petrucci da, da wird's doch übelst voll, da ist Autogrammstunde von dem. Fahren wir trotzdem? Na klar, fahren wir trotzdem. Und wir kommen da an und es war so leer wie noch nie. Also wirklich, es hat richtig doll Spaß gemacht. So, wir waren da irgendwie wieder mal fast alleine in dieser Bude drin. Bis wir dann rausbekommen haben, dass alle irgendwo woanders beim John Petrucci hockten und die Verkäufer, die versuchten uns dann auch die ganze Zeit zu animieren, dass wir da hingehen, weiß nicht, weil die auch mal Pause machen wollten oder sowas. Und wir dachten uns die ganze Zeit so, toll, da sind wir schon mal hier und dann ist ein krasser Heini hier und dann ist es ausgerechnet so einer wie John Petrucci. sowas, wie ich es persönlich so langweiliger kaum finden könnte. Ist also noch langweiliger würde es gehen, wenn jetzt irgendwie Joe Satriani oder Steve Vai da wäre.
Ja,
also,
ja.
Solche Griffbrettlutscher, das weiß nicht, das interessiert mich halt so null.
Ja.
Das sind halt wirklich alles Bombengitarristen, die haben es ja technisch alle so krass ausgecheckt und die haben es übelst drauf und sind fit. Aber ich höre mir halt die Musik an und denke mir so,
ja,
skip.
Genau, so geht es mir auch. Also,
ich weiß nicht,
kann mir das nicht anhören halt, und nee. Total drauf abgehen und sagen, so im Auto, oh geil, dieser Steve Vai oder dieser, was halt irgendwie, nee.
Da fehlt halt einfach so krass, weiß nicht, Attitude oder was, hat halt keine Eier, die Mucke, muss ich mal so sagen.
Ja, geht mir ähnlich.
Ich weiß nicht, ich finde es halt einfach so nicht, ich bin nicht amazed.
Nee, aber es gibt ja die Fans von denen und
ja, und die waren noch alle da. Da waren halt dann wieder so ein Haufen Metal-Kiddies da, die sich dann wieder gewundert haben, warum wir sie mit unserem 30-Watt-Marshall aufgeruppt an die Wand fahren, wo sie doch einen 100-Watt ausprobiert haben. Das ist dann immer sehr amüsant. Da entwickelt man dann auch immer so eine leichte Arroganz, obwohl man das ja gar nicht möchte. Aber man sieht dann halt den Leuten an den T-Shirts immer schon an, welchen Amps sie gerade ausprobieren, also gleich ausprobieren werden.
Mann, was sind das so für Amps? Ich kenne mich bei Metal nicht so aus.
Ja, das ist dann so direkt immer die Boogie, Engel, Diezel, sonst sowas Richtung. Halt alles, wo viele Knöpfe dran sind und wo viel Gain drin ist. Wir sitzen dann immer da, wir beide mit unserem Marshall, mit den zwei Lautstärkereglern und ein bisschen hier Treble, Bass und Mids.
Ja.
Und dann ist da halt Sound und der Raum ist voll. Und die sitzen immer da mit ihren 50 Knöpfen und dann klingt es genauso wieder nach Sägezahn, wie man es bei Konzerten eigentlich nicht haben will, wie ich es vorhin schon beschrieben habe.
Mhm.
Und freue ich mich dann doch immer ein bisschen, dass wir doch die richtige Verstärkerwahl getroffen haben.
Ja, ja, naja, soll mal jeder machen, ne, und so.
Genau, hat ja jeder
sein. Und dieser John Petrucci, also den Namen kenne ich irgendwie, aber der macht auch Metal oder was dann dementsprechend.
Ja, der spielt bei Dream Theater. Das ist wohl so irgendwie angepsykter Metal, so ein bisschen sphärisch und,
ach Gott.
Naja, ich weiß auch nicht.
Ja, ich sehe gerade hier Bilder von dem Typen und so, okay, nee, ich weiß gar nicht, habe ich noch nie gesehen, nur den Namen mal gehört.
Ja, ich kenne auch nicht wirklich was von dem. Ich kenne nur immer so einzelne Videos, wo er mal irgendwie sein krasses neues Lick vorstellt oder sein Equipment vorstellt. Und da denke ich mir halt jedes Mal so, ja, krasser Typ, kannst spielen, aber mich interessierst du nicht.
Ja.
Naja, dann haben wir halt John Petrucci ignoriert, als wir am Thomann waren und hatten unsere Ruhe dafür. Und dachten wir uns doch so gleich, wenn schon mal Shredder hier ist, dann probieren wir mal Shredder-Gitarre aus, aber in cool. Dann haben wir uns die irgendwie Malmsteen-Strat mal aus dem Lager holen lassen. Das Lustige an der Gitarre ist ja, dass die so ausgehöhlte Bünde hat. Also zwischen den Bünden ist halt kein Holz, sondern da ist so eine Kuhle.
Okay.
Kennst du das?
Nee.
Ein Scallop Fretboard nennt sich das. Kannst ja mal googeln. Du hast halt, wenn du greifst, dann wabbeln ja deine Finger noch so ein bisschen immer über die dünne Seite drüber.
Ja.
Und das liegt ja dann so auf dem Holz auf. Und dieses Gefühl ist halt einfach nicht da. Und das heißt, du kratzt, also wenn du halt irgendwie am Vibrato spielen bist oder Saiten bändest, dann hast du halt nichts, was dir entgegensteht. Sondern die Saite rutscht halt auf purem Metall auf den Bünden umher. Und das ist erstmal in den ersten 5 Minuten ziemlich krass, weil man es halt so überhaupt nicht gewohnt ist. Aber man kommt sich halt unglaublich schnell vor auf diesem Fretboard. Das ist Wahnsinn. Also man spielt so seine normalen Läufe, die man halt so drauf hat und denkt sich so, oh Alter, was denn jetzt? Das flutscht halt alles so raus. Das ist total krass.
Okay, das sieht ja wirklich abgefahren aus, ja.
Ja, ich hatte es auch vorher noch nie in der Hand, deswegen dachte man so, ach komm, wir probieren das mal aus. Und so, ich habe dann, weiß nicht, so 20 Minuten mit diesem Ding gespielt und fand es dann auf einmal irgendwann richtig cool. Und als ich dann wieder so die normale Les Paul in der Hand hatte, fühlte sich das auf einmal falsch an. Das war so ganz komisch, weil sich so das Gehirn dann auf einmal dachte so, wie Holz, nee, da darf nichts. Es war dann wirklich lustig und so wirklich für so Vibrato- und Bending-Geschichten war so halt dieses Scallop-Fretboard, ist irgendwie cool. Also du kannst halt bis ins Unendliche ziehen, ohne dass dem irgendwas entgegensteht, außer der Seitenzug. Ist schon fetzig. Also auf jeden Fall mal so ein Versuch wert, wer es noch nie in der Hand gehabt hat, mal Scallop Fretboard ausprobieren. Das ist äußerst lustig. Und man lernt viel über sich selber, denn wenn man halt doll greift oder komisch greift, dann klingen normale Akkorde ziemlich scheiße. Also da, wenn man so wirklich normale Akkorde greifen will oder auch Power Chords, dann muss man halt wirklich echt doll sauber spielen, damit die da richtig bei rüberkommen.
Mhm.
Also es ist eine sehr ehrliche Gitarre und mein Kumpel nahm die halt in der Hand und er hat so einen ziemlich krassen Griff eigentlich und der konnte halt damit keine Akkorde spielen, das klang nicht. Und da ich ja doch so ein bisschen mehr aus so einer etwas härteren Richtung Metal-Schiene komme, habe ich da irgendwie so mit der linken Hand wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Gespür und war völlig weggehauen von dieser Gitarre. Also ich will es jetzt nicht haben, aber es war auf jeden Fall mal cool, das mal irgendwie ausprobiert zu haben. Also wenn du mal irgendwo im großen Laden bist, mal Scallop Fretboard auschecken. Sehr lustig.
Eines schönen Tages, wenn ich mal nach Thomann fahre.
Genau. Und noch bei dieser Gitarre dazu sind ja auch die Yngwie Malmsteen Signature Pickups drauf. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wodurch die sich auszeichnen, aber die klangen mördermäßig gut. Ich bin ja eigentlich eher so ein Strat-Fan, wenn da noch ein Humbucker mit drauf ist, weil da halt einfach ein bisschen mehr Saft rauskommt. Und die Strat, die hat nur Single Coils und halt Hals und Mittelposition und auch die Zwischenposition zwischen denen, die klang halt genauso, wie eine Strat klingen soll. Also da gab es nichts zu meckern, das war 1A-Sahne. Aber halt dieser Steg-Pickup alleine, das war halt... Das war kein Humbucker-Sound, also es war halt immer noch der Charakter von einem Single-Coil, aber es war halt fett und wuchtig und hat keine Geräusche gemacht und klang nicht spitz und überladen. Sonst hat man es ja, wenn man eine normale Strat spielt, wo jetzt zum Beispiel nicht der krasseste Steg-Single-Coil drauf ist, dann quietscht das und es hat Höhen ohne Ende und es klingt nicht schön. Und dieses Yngwie Malmsteen-Set, das ist Wahnsinn. Also wer irgendwie auf Single-Coils steht, aber wem es ab und zu manchmal so ein bisschen zu wenig ist, aber... Wer Single Coil Charakter mag, aber doch irgendwie mal Fettzerre haben will und sich keinen Hamburger kaufen will, der muss die Malmsteen Pickups mal ausprobieren. Die sind richtig cool.
Aber
sehen aber richtig scheiße aus, weil auf jedem Pickup YJM mit draufsteht. Das finde ich, geht gar nicht.
Naja, nee.
Aber vom Klang her wirklich super cool. Es war dann auch ziemlich nett. Da kam dann halt der Mensch vom Thomann mit diesem Köfferchen rein, den es zur Gitarre dazu gibt. Und da lagen dann noch so ganz viele nette Sachen mit drin. Also dieses Case an sich erstmal, halt so ein altes Fender Tweed Case mit so einem roten Fell innen drin.
Mhm.
Und dann ist da noch so ein übelst hässlicher Leopardenfell-Gord dabei, wie irgendwie den halt spielt. Und ziemlich lustige Straplocks. Die hatte ich so vorher auch noch nie gesehen. Die kommen halt auch in Gurt rein und man hat an der Gitarre dran nur zwei solche Ösen. Also das sind halt so Rohre, die nach innen gehen. Aus der Gitarre guckt nichts raus, wo man diesen Strap-Lock dran tun könnte. Das heißt, man hat halt an der Gitarre zwei solche Stifte, die man in die, am Gurt zwei solche Stifte, die man in die Gitarre reinsteckt.
Ja, auch nicht schlecht.
Kannte ich so noch nicht, aber finde ich halt cool, dass da solche Gimmicks gleich dabei sind, wenn man sich schon mal eine Signature-Gitarre kauft und dann auch noch von so einem komischen Typen,
ja.
Dass da halt solche lustigen Sachen gleich dabei sind. Und dann waren noch irgendwie so ein ganz komischer Vibrato-Hebel und noch so ein paar solche Heftchen, wo irgendwas von ihm selber erklärt wurde, was er sich bei der Gitarre gedacht hatte und wieso die Zusammenarbeit mit Fender war. Also ziemlich cool, so haben sie sich was einfallen lassen.
Na, möchte auch sein, wie teuer war die?
Oh Gott, weiß nicht, 3000 oder sowas. Naja,
da möchte man schon ein kleines Heftchen erwarten, würde ich sagen.
Ja, genau.
Kann man auch mal einen Gitarrengurt dazu packen.
Da will man Heftchen, genau. Aber dieser abartig hässliche Gurt, und das war so das Erste, was mich anguckte, als wir diesen Koffer da aufmachten. So, ja, Leopardenfell. Naja, irgendwie halt. Komischer Typ.
Aber das waren das aktive Pickups oder?
Nee, es sind halt rein passive Single Coils wirklich. Also deswegen fand ich die auch so cool, weil halt so dieses, ich spiele halt Single Coil, will aber irgendwie fett Sound haben und es soll aber trotzdem noch ein Single Coil bleiben und ich will nichts Aktives auf der Gitarre haben. Sowas mag ich immer. So Leute, die bei ihrem puristischen Zeugs bleiben, aber da irgendwie so viel wie möglich rausholen wollen.
Ja.
Das finde ich gut.
Aber sie sagen, also du hast gesagt, die machen keine Geräusche und so und haben jetzt nicht so gerauscht oder wie, aber sie sagen auch nicht,
genau,
wie sie das gemacht haben.
Es ist ja halt auch aus diesem Ding raus, der Malmsteen, der spielt ja auch irgendwie einen aufgerissenen Marshall und laut und viel Zerre. Und da wäre es natürlich auch blöd, wenn die Gitarre rumquietscht wie sonst was. Jetzt gucke ich hier gerade mal, ob ich diesen Pickup-Satz finde. Das sind, ich glaube, Seymour Duncan sind das.
Aha.
Yngwie Malmsteen. Na? Gerade war es da hier noch. Ah, hier. Seymour Duncan, STK, ist sonst was Dingens. Gleich schon hier fertig verdrahtet und aufs Schlagbrett geschraubt mit Elektronik und Schaltern und sonst was.
Okay.
Auf die Merkliste. Ach, steht schon drauf. Die Dinger, die heißen YJM Fury Single Coils und sind Hum Cancelling Single Coil Sized Pickups. Was auch immer. Also ich weiß jetzt nicht, es sind aber keine Humbucker. Also es ist jetzt kein Humbucker in einem Single Coil Format.
Ja, okay, das werde ich, glaube ich, dann mal hier nochmal...
Ich weiß jetzt nicht so wirklich, wie sie das machen, ob das vielleicht auch so welche sind, wo jeder Magnet nochmal einzeln gewickelt ist.
YJM Fury, okay, da sind sie. Ich bin jetzt gerade auf der Seymour Duncan Seite. Single Coil Size Pickup, Stack Pickup, Design, Recommended, Rock, No, New York. Achso, na, das hatten die auch letztens bei Endertons erklärt, da werden die, oh, jetzt habe ich kurz am Mikro gewackelt, ich glaube, da werden dann zwei Spulen quasi übereinander gestapelt, also die, aber gegeneinander geschaltet sozusagen.
Achso, also noch nicht wirklich Humbucker, aber
aber das gleiche, neues Canceling-Prinzip, ja.
Ah, okay.
Ich glaube, so war das gemacht. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja.
Ja, kann schon sein. Ich fand die halt wirklich vom Sound her ziemlich cool.
Ach, da fällt mir gerade was ein. Und zwar hat mir ein Hörer letztens einen Link geschickt. Da fällt's ins Essen. Da fällt's. Es ist ähnlich krass wie die Physik der E-Gitarre.
Okay, worum geht's?
Warte mal, lass mal kurz den Link hier raussuchen. Wo habe ich mir das nicht gebookmarkt? Das muss ich mir doch gebookmarkt haben. Das war so ein krasser Link. Warte kurz. Also ich habe mir das auf jeden Fall runtergeladen. Aber jetzt will ich natürlich dann auch für die Shownotes. Okay, das muss ich dann nochmal raussuchen. Aber warte ganz kurz. Ich suche mal gerade hier dieses E-Book. Oder das PDF. Also das kann man sich dann auch kostenlos da runterladen. Und es liegt hier. Und heißt, genau, zwar hat sich ein Typ hingesetzt und hat alle Schaltungen für die Telecaster, die es jemals gab, von verschiedensten Herstellern aufgezeichnet. Und jetzt denke ich, ja, okay, wie viel wird es denn geben? So 20, 30, was ist das, ja? Also dieses PDF hat 262 Seiten.
Okay.
Und fast zu jeder Schaltung gibt es halt, also es gibt alleine von Seite 7 bis Seite 47 sind nur Fender-Schaltungen. Von Seite 48 bis 69 sind Squire-Schaltungen. Und dann gibt's andere Hersteller, also G&L, hier die Firma, die Leo Fender nach Fender gemacht hat.
Ja.
Schecter, Ibanez, Yamaha, Esquire und irgendwie noch so, was sonst noch da an freier Wildbahn rumhampelt sozusagen. Und hinten gibt's dann noch so ein Appendix, wo sozusagen noch zu den einzelnen Teilen, die in den Schaltungen drin sind, was die so jeweils machen quasi. Und auf jeder Seite, wo dann nochmal was Neues hinzukam oder so, dann steht auch noch in so einer kleinen Box irgendwie, warum das jetzt gemacht wurde oder was so das Ziel war und warum sie es dann 2 Jahre später wieder anders gemacht haben, ja. Also ist wirklich ein absolut fantastisches Dokument. Ich gucke gerade mal, findet man das, wenn man sucht nach Schaltungen? Schaltungen, Telecaster und ihr müsst nach Version 2.66 suchen von diesem Dokument, denn dieser Typ hat das nicht nur einmal gemacht, der hat es offensichtlich schon eine ganze Weile gemacht. Wo habe ich denn das bekommen? Ach, ich glaube auf app.net wurde mir das, glaube ich, sogar geschickt. Ah ja, das gibt's auch noch. Warte mal, ich gucke hier mal gerade.
Da guckt man halt immer bloß so einmal im Monat rein.
Ja, aber dann gibt's.
Dann kommt immer was bei rum, ja.
Oder war das dann? Na ja, gut, also ich muss es nochmal raussuchen. Irgendeiner hat halt einfach nur so nebenbeiläufig auf jeden Fall geschrieben, hier, kennst du das schon? Und ich so klick so rauf und da kommst du erstmal auf so eine komische Forumsseite oder sowas.
Oh Gott.
Und dachte erstmal, was soll das denn jetzt sein? Und klick dann da in dieses Dokument rein und bin echt aus allen Wolken gefallen, dass es immer wieder im Internet solche Sachen gibt, ist wirklich grandios. Ja, okay, also ich finde es jetzt natürlich nicht so spontan. Dieses Internet, das vergisst halt auch schnell, wenn man es nicht sich sofort wegbookmarkt. Gut, aber
alles finden, nur nicht wiederfinden.
Ja, für die Shownotes werde ich das schon finden. Verdammt, sowas ärgert mich immer, wenn ich es nicht sofort finde. Ja, anyway, auf jeden Fall, dieses Dokument werdet ihr in den Shownotes finden und dann könnt ihr euch sozusagen, wenn wir uns jetzt hier eine Gitarrenfirma bauen, ja, dann kann sich jeder
eine Schaltung aussuchen.
Kann sich da jeder eine Schaltung genau aussuchen, absolut.
Okay, naja, gut, wenn man es braucht.
Ja, also ich, großartig. Also ich wünschte, das gäbe es jetzt auch für alle anderen Gitarren.
Ja, das wäre mal, es füllt doch 1500 Seiten dann. Oh Gott.
Ja, ne, und? Aber jeder, der halt so ein bisschen basteln will und so.
Ja, klar, das stimmt.
Ist doch cool, wenn du das findest. Und von Fender kriegst du dann noch hier so die anderen Specs, so die Maße und alles mögliche andere. Ist doch super.
Da baut sich die Gitarre schon fast von selbst.
Ja, zumindest ist das Wissen, was man auf jeden Fall doch erhalten sollte.
Mhm.
Und global verfügbar machen sollte. Ja. In dem Sinne, da gibt es vielleicht noch so zwei Kleinigkeiten, die man mal noch sagen kann. Und zwar so zwei kleine Tools, die ich erwähnen wollte. Zum einen, ein Tool, was ich schon seit ewiger Zeit jetzt benutze, um Musik zu konvertieren vom einen Format ins andere, also von WAV nach AIF oder FLAC oder Apple Lossless oder OGG oder was auch immer. Und das Tool heißt XLD. Kennst du das?
Nee.
Das ist von irgendeinem Japaner gemacht, der updatet das auch regelmäßig und der hat das irgendwie so einigermaßen verstanden, wie man das auch mit Multicore und alles macht. Also bei so diversen Encoder, also dieses Tool schafft es auf jeden Fall auch, eure Maschine zu saturieren, wenn es irgendwie zum Beispiel WAV in FLAC umrechnet oder irgendwie ein MP3 oder sowas, das nimmt dann alle Kerne für so ein Album und schmettert da so gnadenlos raus. Genau, die URL ist auch so ein bisschen umständlich, packen wir in die Shownotes. X Lossless Decoder heißt das, XLD, wenn man danach googelt, findet ihr das schon. Und das ist immer so mein Go-To-Tool, wenn ich eben, wie gesagt, vom einen Format ins andere konvertiere. Und in der Freakshow hatte ich es schon erwähnt, hier hatte ich es, glaube ich, noch nicht erwähnt, ein Tool. Und zwar, wenn man jetzt aufgenommen hat. Du hast aber fein aufgenommen. auch mit diesem Zoom H2N zum Beispiel, nämlich 24 Bit auf und 48 Kilohertz, um das dann halt vielleicht doch noch ein bisschen bearbeiten zu können. Und wenn man das dann umrechnet in 16-Bit 44,1 Kilohertz, wenn man es auf CD brennen will oder wenn man das irgendwie zu irgendeinem Service hochlädt, der automatisch die Sample Rate und so konvertiert, dann können da sozusagen Aliasing-Effekte entstehen beim Runterrechnen der Musik. Also das heißt, wenn man von 16-Bit auf 24-Bit geht, verringert sich ja die Auflösung sozusagen. Also man hat weniger Stufen, um sozusagen die Lautstärke oder was auch immer, den Signalpegel anzugeben. Und die Abtastrate, die hat halt auch einen großen Einfluss, sagen wir mal, auf die Klangqualität. Obwohl Leute jetzt sagen, dass 44,1 Kilohertz komplett ausreichend ist. Im Studio nimmt man halt doch 48 oder noch mehr. Und zwar deswegen, weil die ganzen Effekte sozusagen auch immer Sample Rate Conversions und so weiter machen und man will da halt mit dem höchsten, mit der höchsten Informationsdichte arbeiten und dann später erst runterrechnen für das Zielmedium. Ähnlich wie in der Bildbearbeitung. Naja, auf jeden Fall gibt's da halt Probleme, wenn man da irgendwie einfach nicht genau auf die Settings guckt und einfach so auf Go klickt und hier iTunes mach mal oder so. Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert, das war halt auch für die Aufnahmen von dem Konzert, was es da so eigentlich gibt und da gibt es ein kommerzielles Tool, das heißt Isotope Ozone oder sowas, das ist halt wohl der Industrie-Goldstandard, um diese Umrechnungen zu machen, also von 24 auf 16-Bit und von irgendwas Höherem auf 44,1 Kilohertz. Und dann habe ich halt andere Tools verglichen, zum Beispiel Reaper oder Ableton oder was es nicht noch so alles Schönes gibt, um zu sehen, okay, was sind denn die Optionen, also was ist denn das Beste, was da rankommt. Und es stellte sich halt heraus, dass eigentlich Reaper nicht so wahnsinnig toll ist, Ableton total katastrophal. Also wenn es halt um diese Aliasing-Effekte gibt und dass sozusagen plötzlich Obertöne entstehen und so weiter. Zum Beispiel, was man um das zu veranschaulichen, einfach stellt euch eine
Das ist dann dieses eklige Geblubber, was immer bei rumkommt, oder wie?
Naja, sagen wir mal, zum Beispiel bei einer Sinuswelle, ja, wenn du die runterrechnest und dir dann das Spektrogramm davon anguckst, sagen wir mal, die ist bei 300 Hertz, die Sinuswelle, ja, dann hast du in Vielfachen von diesen 300 Hertz Peaks im Frequenzband sozusagen. Das heißt, bei 600, 900, 1200, 1500 Hertz hast du immer so eine Spitze drin, wenn du es runterrechnest. Das sind sozusagen so eine Alias-Effekte oder ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber das passiert sozusagen, wenn man sich nicht drum kümmert, wie man die Musik runterrechnet, die digitale Information. Und da gibt es eine Webseite, ich paste dir mal in Skype, dann kannst du das auch schon mal sehen. Die Hörer sehen es dann ein bisschen später. Wo ist denn der Flex hier? Da. Da gibt es eine Seite, wo man diese ganzen Umrechnungsengines vergleichen kann. Und auch in verschiedenen Bereichen. Also unten jetzt, wenn du auf die Seite gerade raufgeklickt hast, unten siehst du jetzt sozusagen, wie es aussehen sollte. Im Idealfall zum Beispiel und dann, wie es bei Ableton aussieht und da sind dann plötzlich bunte Linien, die da rein.
Das ist ganz, ganz schrecklich.
Naja, gut, nur vom Graphen sieht es jetzt erstmal schlecht aus, aber in der Hilfe steht halt, was das bedeutet, also nur, weil es jetzt bunt ist, ne, weiß man noch nicht so genau, aber wenn man auf dieses Dropdown-Menü klickt, dann sieht man auf jeden Fall, dass die Liste elends lang ist und wenn man dann diese einzelnen Tests durchklickt, dann sieht man auch, dass das Isotope meistens so als klarer Sieger hervorgeht. Und ich wollte halt natürlich am liebsten eine Open-Source-Variante und dann habe ich ein Tool gefunden, was fast so gut, wenn nicht sogar manchmal besser ist als das Isotope. Und das heißt SOX. S-O-X. Oder SOX. ist Open-Source, kann man sich aus den Ports oder aus Homebrew auf dem Mac bauen. Kann man einfach sagen, brew install SOX. Weiß nicht, vielleicht gibt es das auch irgendwo schon fertig zum Runterladen. Ist auf jeden Fall ein Command-Line-Tool und damit konvertiere ich jetzt in letzter Zeit sozusagen meine 24-Bit, 48-Kilohertz-Aufnahmen in 16-Bit und wenn es das Zielformat erfordert, auch in 44,1 Kilohertz. Das als Tipp mal hier an dieser Stelle, da könnt ihr, wenn ihr Interesse daran habt oder irgendwie jetzt ganz besorgt auf diese Diagramme da schaut und seht, oh Gott, Ableton, das macht ja nichts richtig, schaut euch mal SOX an. Und da kann man noch abschließend zu sagen, also letztendlich diese ganzen Alias-Effekte und so, diese Verzerrungen, die da entstehen, wenn ihr Glück habt und jetzt nur einmal diese Konvertierung macht, dann hört man die vielleicht auch gar nicht. Allerdings, wenn man mehrfach rumkonvertiert oder halt nicht weiß, wie oft das schon passiert ist, dann sollte man schon ein besseres Tool nehmen, weil irgendwann vergrößern sich sozusagen diese Verzerrungen und kommen halt auch ins hörbare Spektrum rein. Oder wenn ihr eine Musik habt mit hohem Dynamikumfang, also weiß nicht, irgendein Orchester, was halt ganz laut ist und dann plötzlich ganz, ganz leise Stellen hat, also da könnte es eventuell vielleicht passieren, dass man das tatsächlich sogar auch hört, wobei es wahrscheinlich die wenigsten Leute stören würde. Aber ich finde halt, wenn man das nicht sozusagen sein Signal nicht verschlechtern muss, dann gibt es ja auch keinen Grund, das zu tun. Mhm. Kann man ja auch gleich das Richtige machen. Ja, genau, das jetzt nochmal so als kleiner Tippschmankerl gegen Ende der Sendung, nicht wahr?
Ja, dieses Voodoo Lab-Dingens für mein Effektbrett ist unterwegs. Und da muss jetzt aber noch eine passige Kiste ringsrum. Du hast dort dieses tolle Toncase für Effektpedale.
Ja.
Weißt du, welche Größe das ist, welches du hast?
Ich glaube, das kleinste.
Ton-Effekt-Case Small.
Ich glaube ja, warte mal, ich kann ja mal in meiner Liste schauen. Aber ich glaube, ich habe das kleinste genommen, ja.
Dann, ich denke mal, ich werde mir dieses Custom Case anfertigen lassen, aber ich bin jetzt immer noch unschlüssig, wie hoch beziehungsweise halt tief ich das Ding machen will. Also ich brauche halt eine 70er Länge und im Prinzip eine 30er Breite und weiß jetzt aber noch nicht, wie fett das werden soll. Also ich sehe jetzt gerade hier beim Thomann stehen die Innenmaße drin. Mhm. Das müsste bei deinem 60x40x9 sein. Und wie sieht denn das jetzt bei dir aus? Also da ist ja so dieses genockte Schaumstoffzeug drin, drücken die auf die Pedale drauf oder ist da noch irgendwie viel Platz zwischen und du kannst Kabeleien und sonst was mit reinschmeißen?
Also, ehrlich gesagt, wenn der Deckel drauf ist, sieht man das ja nicht so richtig, ne?
Ja, aber man sieht es ja danach, ob das Schaumstoff ein bisschen eingedrückt ist oder nicht oder ob es ein bisschen schwer zugeht.
Also, ich habe den Eindruck, der Schaumstoff berührt meine Pedale nicht und es sind mir auch schon tatsächlich Pedale, also die schwere Boss Loop Station, wo ich ja das Klettband aufs Gummi geklebt habe, was natürlich total bescheuert ist, weil es dann nicht hält. Ja. Die ist dann, als ich den Koffer habe stehen lassen, habe ein paar Tage, die ist dann auch runtergefallen in dem Koffer.
Aha,
also das okay. heißt, du solltest da schon, also ich habe da auch Kabel und so schon drin transportiert, das ging alles okay. problemfrei.
Nee, also ich will es halt haben, dass das Schaumstoff ein bisschen eingedrückt ist, dass mir halt sowas nicht passiert, wie da fällt mal ein Pedal drin ab, wenn ich es mal stehen lasse.
Ja.
Denn hier dieses, das Wawa und das Roto-Vibe und sowas, das wiegt ja doch schon, also echt eine ganze Ecke.
Ja.
Das sind ja echt übelst fette Dinger.
Ja gut, ich habe halt nur flache Pedale, so ein Wawa oder sowas habe ich jetzt ja auch da nicht drin, ne? Die sind ja schon ein bisschen fetter noch.
Na gut, dann könntest du das vielleicht hinhauen und bei mir wird ja dann auch noch dazu kommen, dass ich das alles auf dem Brett kleben werde.
Ja.
Was ich dann in dieses Case rein und raus nehmen werde. Also das kannst du dann vielleicht schon bringen. Also ich denke mal, dann bleibe ich auch so bei diesen 9 bis 10 Zentimetern.
Ja, mess halt mal deine Pedale mal ab, wie hoch die sind, ne?
Ja, ich glaube, das ist eine 10er-Höhe, denn also wenn ich es auf dem Brett habe, mit Oberkante Wawa, ist glaube ich 10. Also ich habe es schon mal gemessen, bloß ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Steht noch irgendwo hier auf dem Brett, was es wird, hinten drauf.
Na gut, ja.
Das also wird jetzt noch lackiert. Dann habe ich mir aus dem Baumarkt so einen Allzwecklack gekauft, der irgendwie so ein bisschen feuchtigkeitsbeständig ist, das Holz so ein bisschen behandelt und schwarz.
Klavierlack.
Dann wird. Oh, nee, bloß nicht. Nee, ist schwarz-matt. Klavierlack auf dem Bett.
Warum nicht? Vielleicht, das ist ja ganz hart. Nee, der Staub, der sich dann da fängt, dann sieht man alles, ne?
Ja, nee, das ist, glaube ich, nicht so schön. Nee, auf jeden Fall ist das Projekt bald mal beendet. Und dann freue ich mich.
Stimmt, da reden wir auch schon gefühlte 10 Folgen.
Seit Folge minus 5 reden wir da schon drüber, dass ich mein Effektbrett mal langsam irgendwie einpacken muss, weil ich ja hier bloß dieses Plaste-Geraffel am Start habe von Boss.
Mhm.
Und ich stand letztens im Proberaum und das hat ja bloß solche diese unsägliche Stromversorgung mit von einem Pedal ins andere so ein Linkkabel reinstecken. Und das merkt man halt doch an den Nebengeräuschen, die so gerade aus meinem Strymon-Delay rausfallen, weil das halt doch ein bisschen mehr Saft braucht als der Rest. Und es ist nicht mehr feierlich. Und jetzt ging es mir halt so auf den Sack, dass ich es dann jetzt endlich mal in Angriff genommen habe.
Sehr gut. Dann machen wir eine Gitarrenfirma und eine Pedalboard-Firma.
Ja, genau. Pedalboards, da könnte ich mir auch so. Also ich habe jetzt mein Ding gefunden, wie ich es haben will, aber da gab es Zeiten, da habe ich mich mit dem ganzen Tag lang nichts anderes beschäftigt, weil ich einfach so am Verzweifeln war, wie ich es jetzt mache. Ja, und jetzt haut's alles hin und ich brauche bloß noch die richtigen Maße zum Thomann schicken und dann ist alles cool.
Ja, na dann sind wir mal alle sehr gespannt.
Vielleicht hat ja auch von euch irgendwer hier noch so einen Toneffekt-Case rumliegen oder hat sich mal auch so ein Custom-Case bauen lassen und kann da irgendwie einen Testbericht so abgeben. Denn irgendwie so diese Reviews, die beim Thomann stehen, die sind alle bloß darauf ausgelegt, dass man da so eine Multi-Effekt-Unit reinlegt und nicht ein selbstgebautes Pedalboard. Das fände ich dann mal ganz cool. Vielleicht hat da schon irgendwer Plan.
Ja, schauen wir mal. Jo, also Pedalboard, ich meine, dieses Thomann-Case, das war auf jeden Fall auch ganz gut dafür, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte und einfach nur was Stabiles haben wollte. Jetzt würde ich mir das wahrscheinlich, jetzt wo ich auch so in etwa weiß, was ich eigentlich haben will, das nochmal ein bisschen zusammendampfen. Das ist doch ein bisschen fett. Genau. Ja, und obwohl, ich muss ja noch eine Sache mir kaufen, habe ich nämlich festgestellt letztens.
Was brauchst du?
Also ich habe ja das Flashback-Delay. Ist auch super. Klingt super. Verhält sich super. Aber ich mache schon öfters mal mit unterschiedlichen Delay-Settings rum und krauche dann wieder auf dem Boden rum und muss dann wieder alles so umstellen und mich so grob an die Settings erinnern. Und das nervt mich doch zunehmendst. Und jetzt habe ich überlegt, ob ich mir vielleicht halt dieses, heißt das Flashback X4?
Das große mit den vielen Knöpfen.
Genau, das große mit den vielen Knöpfen kaufen sollte, weil da kann man dann halt nämlich auch so ein paar mehr Presets, also ich glaube 4 über die Buttons so direkt vorlegen.
Ja.
Und Ich glaube, damit wäre ich dann. Und dann eben nochmal das Tempo mit einem extra Button tabben.
Genau, das ist ja sowieso schön.
Und ich glaube, das könnte mir doch schon sehr, sehr gut gefallen. Also, ja, das. Und dann expandiert natürlich mein Paddleboard doch gleich wieder ein kleines Stück, denn.
Ja, das Teil ist wirklich ziemlich groß. Ja,
genau.
Das ist ein ziemlicher Klumpen. Wenn du schon wirklich in solche Richtungen gehen willst, von wegen großes Delay mit Presets abspeichern und sowas, schau dir mal noch das Timeline von Timeline? Nee, Time Machine, keine Ahnung, irgendwas mit Zeit von Strymon an, so ein großer grauer Kasten.
Und ein teurer Kasten noch dazu.
Und ein teurer Kasten, richtig. Strymon ist richtig heftig. Also hier mein kleines Brigadier mit den zwei Knöpfen drauf, das hat ja schon fast 300 Euro gekostet. Ah nee, hier Strymon Timeline 449.
Hm. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei MX4. Also vor allen Dingen, das Strymon kann, glaube ich, nichts, was. Also außer vielleicht toller klingen, das kann schon sein.
Ja, nee, also die Features, die nehmen sich wirklich nichts.
Deswegen, also, ja, nee, 400, 500, 400, nee.
Ja, gut, kann ich verstehen.
Ja, ja.
Ich bin bloß mit meinem Brigadier so zufrieden, weil deswegen preise ich Strymon immer so ein bisschen an. Das ist ein super Delay.
Ja, das, also klar, die werden sicherlich ihren Grund haben und so, aber ja, also ich meine. Nee, eigentlich klingt mir das Flashback schon absolut gut genug.
Das klingt wirklich gut, ja.
Und ja, nee.
Ich habe auch das Flashback bloß damals nicht gekauft, weil es kein Tap-Tempo hat. Das finde ich ein bisschen schade.
Welches hat kein Tap-Tempo?
Das Flashback.
Ach so.
Also ich hätte gern das Flashback so als Twin-Pedal. Wo einfach so zwei Knöpfe drauf sind, an und aus und Tap und dann gut. Das wäre schön. Aber es gibt's halt nicht und es gab es auch damals noch nicht. Also das X4, das geht ja so ran, aber das ist gleich wieder so ein Mega-Ziegelstein, den man sich aufs Brett schneidet.
Ja.
Deswegen ist es halt damals das Strymon geworden und ich freue mich immer noch drüber. Muss ich auch, weil es so teuer war.
Ja, ich habe übrigens in der Zwischenzeit die URL für die Schaltung gefunden und das ist wirklich total merkwürdig. Also es ist ein Forum. Ich glaube, ich lade dieses PDF einfach auf den 300-Hertz-Server hoch und verlinke es da nochmal, weil in diesem Forum, da musst ihr halt ein bisschen runterscrollen und irgendwo findet ihr dann den Link und so. Das ist total merkwürdig und wir verlinken es einfach direkt von unserem Server. Ich hoffe, das ist im Interesse des Autors, wer auch immer das genau ist. Im Forum heißt er Katfael.
Okay.
Naja. Nee, Andreas heißt er eigentlich, aber ja, volle Name unbekannt oder vielleicht steht es in dem Ding drin. Aber auf jeden Fall sollt ihr da rankommen.
Genau. Wo wir denn jetzt doch nochmal so in die Paddleboard-Ecke gesteuert sind, dann können wir ja den Kommentar vielleicht doch noch bearbeiten. Das war zu Folge 6 von Olli, der gefragt hat, wie man denn bitte schön ohne ein Multi-Effekt-Pedal auskommen kann und wie man das denn so macht, ob man zwischen den Songs, die man so spielt, einen großen Stepptanz aufführt und wie man denn bitte im Song umschaltet zwischen mehreren Sounds und ob man vielleicht an den Effektpedalen noch was rumstellt oder ob man am Amp die Settings wechselt und wie funktioniert es denn bei den Profis mit ihren vielen Effektgeräten? Da kann man ja vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen. Also, weiß nicht, ich persönlich musste noch nie irgendwie auf meinem Brett rumsteppen. Bloß es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was man für Musik spielt. Wenn man jetzt wirklich irgendwie komplexe Sounds fährt, also weiß nicht, wenn man irgendwie in Coverbands spielt und oder in krassen Metal-Bands oder in solchen Psychedelik-Dingern, wo man jetzt von einem Mega-Delay mit Fass am Amp auch noch umschalten muss zu einem cleanen Sound mit ganz viel Chorus und Reverb drauf, wo man immer so drei Pedale auf einmal drücken möchte oder müsste, dann braucht man entweder eine schlaue Anordnung auf dem Brett, dass man es mit einmal drücken alles komplett abarbeiten kann. Oder halt Multi-Effekt-Gerät oder man kauft sich so ein großes Loop-Dingens, wo man sich Presets einspeichern kann, je nachdem, also wo man alle Pedale reinsteckt und wo man dann auswählen kann, welches über welche Knöpfe angewählt wird.
Oh, da gibt es übrigens vom Pro Guitar Shop, gab es doch jetzt kürzlich ein Review von diesem einen mega krassen Effekt-Looper und zwar diesem The Gig Rig G2. Mhm. Das ist,
habe ich nicht gesehen.
Das ist krass. Das ist die Mutter aller Effektpedal-Looper. Also danach fällt dir nichts mehr ein, was man noch haben können wollte. Ja. Okay. Also das ist wirklich dann aber auch für die, die einfach wirklich ein fettes Effekt-Setup fahren und nicht einfach nur so wie wir mit einem Delay, einem Overdrive, einem Fass irgendwie und vielleicht noch einem Booster so klarkommen.
Genau, also ja, das ist jetzt noch so mal meine persönliche Meinung dazu. Ich kann halt mit Multi-Effekt-Brettern so überhaupt nichts anfangen. Die gefallen mir, also ich habe bis jetzt noch keins gehört, was mir vom Sound her irgendwie persönlich gefallen hat. Ich fand das immer alles so ein bisschen seelenlos, wischiwaschi, Joe Satriani-Style. Ich weiß nicht, ich komme da nicht ran. Außerdem finde ich so an einzelnen Pedalen immer so schön, dass man da irgendwie selber was zum Einstellen hat. An diesen Multi-Effekt-Dingern, da sind dann so drei Knöpfe und ein Bildschirm und dann klick dich doch mal bitte durch Menüs durch, so wie an so einem Digitalmischer meistens. So Interface-mäßig völlig verkackt.
Ja.
Und ich weiß nicht, da fehlt mir halt immer so der Spaß am Spielen, wenn ich erstmal eine Gebrauchsanweisung für irgendwas lesen muss. Ich will es halt aus der Packung nehmen, Kabel rein, Amp an und los. So, und dann muss ich es halt übers Spielen alleine erklären und ich will da nicht noch irgendwas lesen. Ja, weiß nicht, Sound gefällt mir von den meisten Einzelnen auch besser. Ich kaufe halt lieber irgendwie was Einzelnes, was wenig kann, und das Wenige, was es kann, das kann es aber gut.
Mhm.
So wieder dieser Ansatz wie mit der Les Paul vorhin. Ich will da nicht irgendwelchen Schnickschnack dran haben, sondern es soll eine Les Paul sein.
Was?
Genauso,
ja.
Genauso geht es mir jetzt bei irgendwelchen Delays oder Overdrives auch. Das soll halt seine drei Knöpfe haben zum Einstellen und nicht noch irgendwie 1000 Presets und hier noch Mode und da noch kannst du was umstecken und 30.000 Sachen einspeichern. So.
Ich hätte das halt nur gerne viermal.
Ich brauch's und will's halt nicht. Ja. Also ich habe halt einfach auch die Anwendungsfälle nicht. Ich stelle halt meine Pedale so alle auf einen Sound ein, der gut klingt, und den spiele ich dann halt. Also ja. Ich stelle jetzt auch beim Gig nicht irgendwie noch was an den Pedal-Settings rum, sondern es ist halt entweder an oder aus.
Hm.
Entweder Delay oder nicht. Also das Einzige, was ich halt mal verändere, ist halt durchs Tappen, also durch diesen Tap-Tempo-Switch halt wirklich das Tempo vom Delay. Ansonsten bleibt alles so, wie es ist. Ich schalte ja bei mir nicht mal Kanäle um. Ich mache das alles übers Volume-Poti.
Mhm. Naja. Ja,
wenn man es halt wirklich... Ja, wenn man es wirklich profihaft machen will, entweder halt mit so einer fetten Loopbox, dass man einzelne Pedale einschleift, oder wie es halt bei den Profis gemacht wird, die noch einen Gitarrentechniker hinter der Bühne haben, der teilweise für die Heinis vorne auf der Bühne umschaltet. Finde ich persönlich auch nicht so geil, aber wird halt so gemacht. Also wenn man sich so hinstellt wie The Edge mit 5 Kühlschränken zum Konzert anreist, wo nur Effektunits drin sind, ich glaube, dann schaltet man das wenigste selber, sondern das macht dann alles der Techniker.
Mhm. Was?
Also wer es halt braucht, okay, aber ich persönlich kann mit Multi-Effekt-Geräten überhaupt nichts. Also,
was mir bisher so aufgefallen ist bei diesen günstigeren, und günstiger ist ja da so 200, 300 Euro noch immer, der Bereich, dass die halt so ein bisschen Dynamik irgendwie rausnehmen. Also was heißt jetzt Dynamik in dem Fall? Laut, leise, Umfang, also so die... Beim Foto würde man halt eher High Dynamic Range sagen, wenn man sozusagen die ganz dunklen und die ganz hellen Stellen beidermaßen gut sieht, ja. Beim Audio ist es dann eben auch so der Unterschied zwischen ganz leise und ganz laut sozusagen, wie detailreich kann das da noch abgebildet werden. Und irgendwie habe ich immer so das Gefühl, und das wurde mir jetzt auch von einem schon bestätigt, der auch so eigentlich jahrelang Multi-Effekt-Gerät spielt und dann irgendwann mal war das kaputt oder so, das Netzteil. Dann hat er sich so direkt in den Amp reingestöpselt und meinte, Alter, das ist ja plötzlich hier irgendwie, da gehen ja ganz andere Sachen ab. Und also es kann an der Elektronik liegen, was weiß ich, oder an den Effekten, dass die nicht gut genug sind. Aber das ist zumindest mir bisher so als einziges direkt so aufgefallen, ob die Bedienung jetzt dem Einzelnen liegt oder der andere das praktischer findet und so. Ich persönlich bin auch eher Pedalfreund und so, aber ja.
Ja. Es kommt dann halt auch wirklich an, wie man sich so seinen eigenen Sound vorstellt. Und gerade Leute, die so von Anfang an wirklich sich schon mit Multi-Effekten ausgestattet haben, neigen halt irgendwie gern dazu, sich so einen übelst effektüberladenen Sound zuzulegen, wo halt auf pro Song irgendwie immer drei Presets an sind mit hier Delay und da anderen eingestellten Chorus und... es ist halt wirklich eine tierische Geschmackssache und jeder macht es natürlich so, wie er lustig ist, bloß ich stehe dann immer da und denke mir, Gitarre in Amp ist eigentlich doch immer noch am besten.
Ja.
Und eigentlich braucht man nichts und ich bin dann halt so aus der Rechnung, ich baue mir halt mein Brett so einfach wie möglich, mit so wenig wie möglich, aber dafür mit Sachen, die gut klingen und ich weiß nicht, ich brauche keine 4 Effektpedale pro Song und am nächsten Song 4 andere. Es ist halt einfach nicht so mein Sound. Und ich denke mal, dass man sich darüber, wenn man sich darüber klar wird, wie man selber klingen will, was man selber verfolgt, dann kann man damit schon mal viel Hassel vermeiden, indem man sich jetzt so auf gut Glück erstmal ein Multi-Effekt-Brett kauft, weil da ist ja alles drin und da kann man ja nichts mit verkehrt machen, gerade wenn man anfängt. Ehe man irgendwie viel Geld für einzelne Sachen ausgibt, also ruhig an Vorbildern orientieren, vielleicht was diese für Sachen spielen, wie man selber klingen will und dann danach vielleicht einzelne Komponenten aussuchen.
Ja.
Finde ich jetzt. Da kommen jetzt wieder alle Multi-Effekt-Brett-Fanatiker an und sagen, nein, ich habe einen super Sound mit meinem Boss G150.000. Ja, mag sein. Ich brauch's nicht.
Und mit diesem Schlusswort wollen wir die Sendung vielleicht auch beenden heute sogar. Sind ja schon über die 2 Stunden drüber, ne?
Ja.
Ja, das war doch irgendwie eine ganz unterhaltsame 10. Folge, würde ich sagen.
Hoffentlich, ja, hoffentlich.
Genau, an dieser Stelle auch wieder Dank für Flatterungen und andere Kommentare, Support, ja. Was auch immer euch einfällt und ihr vielleicht auch besprochen haben wollt. Nur her damit. Ja, und in diesem Sinne dann eine schöne Zeit noch.
Vielen Dank. Tschüss.
Wiederschauen, hören.